Folge 44 von Hooked on Topic. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
44? Meine Lieblingsnummer.
Weil das hast du gerade ausgedacht.
Mich dazu bringt, jetzt mit dir hier zu sitzen, Tom.
Okay, ist es dann beim nächsten Mal die 45?
Möglich.
Okay, sehr gut. Wir machen heute eine Fortsetzung unserer Spiele des Jahres-Reihe. Beim letzten Mal war es, glaube ich, Spiele des Jahres 2005 oder so. Oder 4 sogar, weiß ich gar nicht mehr so richtig.
Es müsste 4 gewesen sein, weil wir hatten 3 oder 10 als Auswahl.
Stimmt, dann war es letztes Mal 2004. Und auf der anderen Seite war es 2009. Wir sind ja immer so. Es hat, glaube ich, mal angefangen mit, wir gehen 10 Jahre zurück und dann immer ein Jahr vor und zurück abwechselnd. Und jetzt sind wir halt im Jahr 2010 angekommen. Und das Jahr 2010 ist insofern besonders aus meiner Sicht, weil es das erste Jahr ist, in dem ich retrospektiv bereits in einem Podcast mal drüber geredet habe. Mhm. Aber nicht im Sinne von, wir wählen unsere Spiele des Jahres, sondern damals habe ich einen Random Encounter gemacht, beziehungsweise Bonus Stage hieß diese Extra-Folge. Wo wir einfach einen Rückblick gemacht haben und von Januar bis Dezember durchgegangen sind, die Spiele, über die wir gerade noch mal reden wollten. Und was wir jetzt machen, ist wieder eine Top 10. Jeder von uns beiden hat sich unabhängig voneinander die Liste der Spiele auf Wikipedia angeschaut. Also falls da irgendwie was inakkurat ist, ist es Wikipedias Schuld und nicht unsere fehlende Recherche. aber es wird natürlich alles stimmen. Und haben unabhängig voneinander eine Top 10 Liste gemacht und wir können gleich mal dazu sagen, das war nicht so einfach.
Das war wirklich nicht einfach. Also bei mir geht's da, also nicht genauso wie dir, aber ähnlich, denn 2009 ja auch, aber auch 2010 war ich dann auch nochmal ganz aktiver auf Demo News. Ist ja das letzte Jahr, bevor ich dann hauptberuflich in der Industrie gearbeitet habe. Aber ich habe das erste Mal jetzt ein Spiel hier, ich glaube letztes Jahr gab es da keins, bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe das erste Mal jetzt ein Spiel auf meiner Liste, was ich getestet habe, man einen Test von mir im Internet dazu nachlesen kann. Und sogar ein Preview. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wer möchtest du einfach anfangen?
Kann ich gerne machen. Also, es war wirklich unglaublich schwer.
Ich würde sagen, wir kommen, wenn wir durch sind.
Ja, klar, ich will sie noch nicht aufzählen.
Genau, zu ein paar Honorable Mentions.
Ich wollte nur mal so erwähnen, bei mir waren es halt 26 Spiele, die ich so in meiner im ersten Durchgang gesehen habe, wo ich dachte, die könnte ich auf eine Top-10-Liste packen.
Kann ich verstehen. Also, es ist wirklich krass. Ich hätte nicht gedacht, dass 2010 dann doch so ein Jahr war.
Ja. Hatte ich auch nicht im Kopf tatsächlich. Also auf Platz 10 ist für mich ein Spiel, was vielleicht qualitativ jetzt gar nicht so sehr mit Spielen konkurrieren kann, die jetzt nicht auf der Liste sind, was mir aber sehr wichtig ist, nämlich 999, Zero Hours, Nine Doors, Nine Hours, Nine Persons in the Ship.
Also eigentlich Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors.
So. Gefällt mir super, super gut, dass es auf Platz 10 in dieser Liste ist, zeigt, dass es eine sehr gute Konkurrenz gab und sehr einzigartige Konkurrenz gab. Allgemein sehr abwechslungsreiche Spiele auf dieser Liste. Ich werde mich jetzt davon einfach mal lösen, groß zu erklären, warum ich Nine gut finde. Das ist, glaube ich, ein bisschen Zeitverschwendung, weil ich bereits ein sehr ausführliches Video darüber produziert habe.
Hier also bei über Wuppt. Zero Escape an und für sich.
Genau, also, ich habe ja in dem Video zuerst über 999 ausführlich gesprochen, dann über VLA ausführlich gesprochen und dann über Zero Time Dilemma ausführlich gesprochen. Demnächst bekommst ja auch du in den Genuss dieses Videos irgendwann mal.
Gucken zu können,
Ich bin mir sicher, du kannst es kaum erwarten, endlich dieses Video gucken zu können.
Ich habe das schon mehrfach im Hinterkopf gehabt.
Ja. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, also 999 ist ein Visual Novel, um es kurz zu fassen, das mir sehr gut gefällt, weil es die Anime-Ästhetik vieler Animes kombiniert mit der Hoffnungslosigkeit und Brutalität eines Saw-Films, was dann zu einem sehr einzigartigen Konzept wird, das ja im Laufe der Jahre dann sehr viel genutzt wurde in diesem Genre. Das war aber so das erste Visual Novel, das ich je gespielt habe, so gemeinsam mit Ace Attorney. Aber ich finde, nein, ist nochmal ein deutlicheres Beispiel für dieses Genre. Du hast so weniger Adventure-Elemente wie in einem Ace Attorney, inklusive völlig blöder Ending-Voraussetzungen, wo du vorher wissen musst, welche Türen du gehst und hast ja nicht gesehen, weil die Endings dann rausgewählt werden.
Eigentlich hat man sogar mehr Adventure-Elemente, nur sie sind viel klarer abgegrenzt.
Ja, eigentlich hast du da recht, ja. das ist,
Der Visual Novel Teil ist nur noch viel mehr wie ein richtiges
genau.
Visual Novel.
Wenn ich über Nein nachdenke, vergesse ich immer, dass es diese Rätsel hat, egal ja. sind in mhm. diesem ersten Teil noch. Aber erzählt eine großartige Geschichte, großartige Charaktere, sieht großartig aus. Ich aus allen Aspekten kann ich es empfehlen. Und falls ihr es sogar mit Vertonung haben wollt, bekommt ihr das jetzt auch. Nämlich auf PS4 und PC gibt es ja The Nonary Games, wo das geremaked oder remastered wurde mit neuer Sprachausgabe. Kann ich alles empfehlen, ist ja toll.
Ich wünsche, ich würde noch wissen, was mich damals darauf hingewiesen hat, dass es dieses Spiel gibt, weil ich habe es mir.
Ich weiß ja durch dich.
Ja. Genau, ich habe es ja wirklich 2010 bereits importiert, als es dann in den USA erschienen ist, weil bei uns kam es ja gar nicht. Und es muss Game Trailers oder so gewesen sein, weil das waren so die gängigen Seiten oder vielleicht gab es einen Kotaku-Artikel, ich weiß
ja,
nicht.
Es ist so ein Kult darum entstanden. So. Das ist ja genau. kein mega erfolgreiches Spiel gewesen, schon erfolgreich genug, aber nicht jetzt mega erfolgreich. Aber das war das erste Mal, dass ein Spiel dieses Genres gefühlt so im Westen durchbrach, weißt du, wo man so gesagt hat, oh, warte mal, hey, das gibt's was. Ja. Weil vorher war das ja, also sind die Spiele einfach auch gar nicht rausgekommen. Ja.
Und ich kann mich dir da nur anschließen, ich finde Nein, richtig toll. Ich mag's ja auch im Nachhinein mehr als Virtue's Last Reward, weil das mir dann zu abgefahren wurde. Während ich hier noch dabei war, auch bei dem Ende, der schöne, einen spielerischen und geschichtlichen Twist miteinander verbindet. Und generell finde, dass das sehr gut geschrieben ist und dass die Atmosphäre einfach wahnsinnig gut ist. Auch die Musik, ne? Ja. Der Soundtrack ist ja auch toll in diesem Spiel. Und deswegen ist das auch meine Platz 3.
Oh, das tut mir leid. Das tut mir tatsächlich sehr leid.
Das macht überhaupt nichts.
Aber mein Gedanke war tatsächlich, dass ich halt VLA eine ganze Ecke nochmal lieber mag.
Ja, bei mir hat das wirklich
und ich glaube auch, einen
Impact immer. Gehabt. Aber genau, also wir haben ja schon sehr viel unabhängig hiervon drüber geredet. Es gibt einen ganzen Time to 3 Playthrough von diesem Spiel, falls ihr interessiert seid.
Achso, doch, von allein schon,
ganzen, stimmt. Ja. Okay, dann kommen wir zu meiner Nummer 10. Ich muss sagen, bei meiner Liste hatte ich so am Ende dieses Gefühl wieder, was ich auch schon mehrmals beschrieben habe, glaube ich, in dieser Podcast-Reihe, dass das in 2 Wochen eine sehr andere Liste werden könnte. Und dass sich bestimmte Platzierungen vielleicht auch verändern würden, wenn ich diese Spiele noch mal spielen würde. Weil nicht alles ist mir so in Erinnerung wie jedes andere Spiel. Aber auf Platz 10 ist etwas auf der Wii, das mich überrascht hat, als es rauskam, weil ich
weiß schon, dass es nicht auf meiner Liste ist.
Weil ich gar kein so großer Fan der Reihe an und für sich war. Und das ist Donkey Kong Country Returns von den Retro-Studios, die dann plötzlich so einen 2D-Platformer gemacht haben. Und einen richtig guten. Der einzige Negativpunkt, der mir noch im Kopf ist von diesem Spiel, ist, dass du für viele Aktionen halt waggeln musstest. Und das wurde dann später gefixt quasi in der 3DS-Version, wo das einfach ein Button war. Und deswegen ist die 3DS-Version aus der Hinsicht einen kleinen Ticken besser. Aber das tut der Wii-Version jetzt auch keinen so großen Abbruch. Das war ein wunderschönes Spiel, ein Spiel, was sich super anhörte und was wirklich On-Point-Level-Design hatte, 2D-Plattformer-Level-Design, mit Donkey Kong, mit Diddy Kong da rumzuhüpfen und teilweise zu fliegen. Das war wirklich super und ist eine richtig gut gelungene Neuauflage. Und das sage ich, wie gesagt, als jemand, der jetzt nicht früher mega viel Donkey Kong Country gespielt hat. Und ich fand Donkey Kong Country auch als Kind weiß ich, dass ich das optisch auch nie so krass fand wie viele andere. Ich fand das immer so ein bisschen, es sieht so komisch aus, weil dieser vorgerenderte Look ist ja was sehr eigenes. Und dann habe ich, glaube ich, vor allem das Spiel mal auf dem Gameboy gespielt, aber ansonsten halt nie groß die krasse Berührung gehabt. Und trotzdem konnte mich das jetzt hier so sehr packen von den Leuten, die eigentlich Metroid gemacht haben in der Vergangenheit. Deswegen Metroid Prime, ja, ist eine wichtige Differenzierung.
Das ist für mich so voll der Zeuge meines veränderten Geschmacks, weil bei mir ist es in allen Belangen umgekehrt, weil ich habe Donkey Kong Country mega viel gespielt als Kind. Das war eines der Spiele, was ich auch mit meiner Mama voll viel gespielt habe, was sie bis heute noch gerne einfach sich
daran erinnert.
Ja, wirklich. Was sie dann irgendwann nicht mehr richtig spielen konnte, weil ihr Daumen damit ein bisschen Probleme bekommen hat.
Oh, echt?
Mit dem Controller, ja. Aber das habe ich, also haben wir beide sehr viel gemeinsam gespielt und ich auch alleine sehr viel gespielt. Diese Unterwassermusik hat sich da voll in mein Gehirn eingebrannt als Kind. Aber als Erwachsener, Donkey Kong Country Returns und auch Tropical Freeze, da hat sich mein Geschmack bei Plattformen einfach so gewandelt, dass mich das dann leider nie begeistern konnte.
Ja, mich hat Returns wirklich, also wie gesagt, überrascht. Und das konnte dann Tropical Freeze nicht mehr. Und dabei ist Tropical Freeze ja ein mindestens genauso gutes, wenn nicht sogar besseres Spiel insgesamt, wenn du dir Level-Design anschaust und Umfang und Abwechslungsreichtum und sowas. Und das sehe ich auch total. Aber Returns hatte halt diesen Bonus des Huch, da kommt von den Retro-Studios ein 2D-Plattform, ja. Der ist richtig gut. Ja. Auf Platz 10. So, wir kommen zu deiner 9.
Meine 9 ist ein Spiel, was ich gerade erst noch spielen konnte, nämlich Resonance of Fate. Bin ich sehr froh, dass ich das endlich mal auf eine Top-10-Liste packen kann bei mir. Ist in diesem Jahr erschienen, ist auch, lass mich kurz gucken, eines von. Nee, ich wollte gerade was Falsches sagen. Also, ist ein Spiel, was auf meiner Liste ist, Punkt. Es ist das einzigartigste JRPG, das ich je gespielt
habe. Das allereinzigartigste.
Das aller einzigartigste JRPG, das ich je gespielt habe, nämlich aufgrund des Kampfsystems. Der Kampfsystem ist absolut unerklärbar, was man auch daran merkt, dass das Tutorial so sich immer so völlig verdreht, um es dir irgendwie zu erklären, so, oh Gott, pass auf, erstmal das und du musst dich da so richtig reinarbeiten, um es dann zu erlernen. Ich wurde im Podcast berichtigt am Montag in den Kommentaren, wo ich gesagt habe, dass das Tutorial eine Stunde dauern würde. Anscheinend ist es eher so mit 20 Minuten getan.
Das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Ich habe das als richtig lange in Erinnerung.
Ja, ich habe halt nur die erste Hälfte gespielt und dachte dann, okay, hier sind noch so viel, oder die erste Drittel, das ist noch so viel. Ja. Aber anscheinend geht es dann schneller, als ich das gedacht hätte. Ich mag dieses Spiel aber nicht nur wegen des Kampfsystems, sondern auch nicht wegen der Geschichte, sondern wegen der Welt vielmehr. Es hat eine recht einzigartige Welt. Es erzählt sich dann auch sehr oberflächlich in dem Sinne, dass hier nicht alles erklärt wird, warum in dieser Welt das so ist, wie es nun mal ist.
Ja.
Stattdessen erlebst du dann eher so Case of the Week-Fälle. Also es ist, du hast so ein Kapitel und in jedem Kapitel machst du dann was anderes. Hier, jetzt in diesem Kapitel musst du einer reichen Frau Wein bringen. Und in diesem Kapitel musst du Kindern Geschenke austeilen und bist als frei Weihnachtsmann und Rentier verkleidet. Und im Hintergrund passieren dann Dinge in dieser Welt, aber du interagierst mit diesen Dingen, die in der Welt passieren, erstmal nur sehr peripher. Was mir aber dieses Gefühl von einer unabhängig von mir existierenden Welt halt gab und tatsächlich ganz gut bei mir funktioniert hat. Ich mag auch die Welt optisch sehr gern, obwohl die sehr unspektakulär ist und auf der 360 und PS3 nicht besonders gut aussah. Es ist alles sehr verwaschen das und grau-braun und
fand, das sehr damals aufgelöst. Schon toll aus.
Ja, also ich auch, allerdings nicht aus einer technischen
Sicht. Nee, das kann sein, ja.
Aber auf dieses sehr dröge passte so wunderbar zu dieser ein bisschen, ja, weil die ganzen Charaktere auch so dröge waren. Also jetzt nicht von der Qualität her, sondern die waren alle ein bisschen so, ja, die Leute, die du so getroffen hast. Aber dann gab es diese larger-than-life Missionsgeber, die du getroffen hast. Ist ein total weirdes Spiel, was dann ab und zu auch so richtig krass auf Comedy geht. Ich habe so ein Spiel noch nie vorher gespielt und seitdem auch nicht mehr gespielt. Es sollte nicht so gut zusammenpassen, wie es dann tatsächlich passt. Kann ich allen sehr empfehlen, jetzt dann in der HD-4K-Version.
Ja, ich bedauere sehr, dass diese HD-Version jetzt gerade erscheint, ja, ja. Wo es so viel anderen Absolut. Kram gibt, weil eigentlich will ich das Spiel auch noch mal intensiver spielen, habe ich ja damals nicht so wahnsinnig viel. Weil ich mag das ganz gern. Ich mag auch irgendwie diesen Freak-of-the-Week-Aspekt, dass man eher Szenarien spielt. Ist witzig, wie das von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein kann, ob man dafür empfänglich ist, ne? Weil man könnte das Argument machen, dass Kingdom Hearts genauso funktioniert.
Mhm.
Dass so einfach diese Freak of the Week ist halt da, Disney-Welt of the Week.
Ja, ja, ja.
Und dann machst du das. Und das hat jetzt nicht so viel zu tun gehabt mit den Leuten im Hintergrund. Ja. Aber naja. Ja, aber kann ich sehr verstehen von dem, was ich bisher erfahren habe von Resonance of Fate. Das war deine 9?
9.
Genau. 9, genau. Meine 9 wird bei dir weiter oben sein.
Mhm.
Nämlich Super Meat Boy.
Das ist korrekt. Das war mir die 4.
Okay.
Aber auch, dass das nur die 4 ist, sagt schon viel raus. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, dass das vor Donkey Kong ist.
Ja, doch. Ich habe auch darüber nachgedacht und so überlegt, was mag ich eigentlich lieber von beiden? Und es sind schon sehr unterschiedliche Arten von Plattformen.
Ja,
und es fällt mir auch ehrlich gesagt schwer. Und es kann sein, dass ich in 2 Wochen eine andere Antwort darauf gebe. Aber momentan ist mein Gefühl, dass ich Super Meat Boy aufgrund seiner Präzision, aufgrund seines Humors, aufgrund, naja, eigentlich ist es schon vor allem die Präzision und dieses sehr, sehr, sehr auf den Punkt gebrachte Platforming, was die da designt haben, dass ich glaube, es gab auch nicht nochmal einen Plattformer, der daran reicht. Es gab viele, die so probiert haben, so ein bisschen Super Meat Boy-artig zu sein. Wir hatten Celeste zum Beispiel, was ja auch so ein bisschen daran erinnert. Und das finde ich super und auch narrativ halt sehr stark. Aber ich glaube, rein vom Spielgefühl, vom Gameplayer ist Super Meat Boy da immer noch besser.
Ich glaube auch, also Super Meat Boy war echt so ein bisschen ein Wegbereiter in dem Genre, weil für mich zumindest, ich kann gut sein, dass ich da einfach mich nicht genug auskenne, aber bei mir hat sich der Eindruck dann ergeben, dass Super Meat Boy eben diese Art von 2D-Plattformer so ein bisschen salonfähig gemacht hat. Ne, dieses ultraschnelle, ultrapräzise,
ja.
Das habe ich vorher nie so wirklich wahrgenommen.
Ich weiß auch gar nicht, wo es das schon mal hätte geben sollen. Es gibt bestimmt kleinere Indie-Beispiele, aber andererseits... Es gibt ja dieses
I Wanna Be The Guy, was, glaube ich, von vorher stammt. Und natürlich, Meat Boy war ja ein Flash-Game vorher.
Genau, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Und dass es so Flash-Games gab zu der Zeit, die so eher in die Richtung gingen, weil die Indie, der Indie-Markt, das war ja noch alles im Aufbau. Mhm. Oder halt so Mods für Super Mario-Spiele, weißt du, die so in ähnliche Richtung gehen. Kaizo oder wie die heißen, weiß ich jetzt gar nicht genau.
Ich glaube, so heißt das.
Ja.
Aber auch das ist ja steuerungsmäßig dann sehr anders, weil es halt ne,
dieses so
Mario-Gameplay nutzt. Super Meat Boy ist auch womöglich, ist nicht mein Lieblings-2D-Plattformer, das ist Rayman Legends. Das ist, finde ich, das beste 2D-Plattformer aller Zeiten. Aber Super Meat Boy war, bis ich Legends gespielt habe, dort auf Platz 1. Und auch da wird es, glaube ich, so sein, wenn du mich dann je nach einer anderen Stimmung fragst, werde ich das vielleicht nämlich auch nochmal anders entscheiden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie aus Super Meat Boy Forever machen, was ja wahrscheinlich noch, vielleicht sogar noch dieses Jahr erscheinen könnte. Ist ja ein One-Button-Spiel, also der rennt ja automatisch in diesem Spiel und du musst nur springen. Aber die haben das halt nicht zu so einem, ursprünglich war das ja auch mal als Mobile-Game geplant, das haben sie aber gescrapped, das ist jetzt, kommt gar nicht mehr auf Mobile raus, zumindest nicht in dieser Form. Also ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen, beziehungsweise was er daraus macht, weil Team Meat hat sich ja aufgelöst, da ist irgendwas passiert. Der Edmund Macmillan, der eigentlich mal so für Gameplay-Aspekte vor allen Dingen verantwortlich war, zumindest in der Wahrnehmung der Öffentlichen, der ist ja so bei Binding of Isaac und sowas damit beschäftigt. Und der andere, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe,
weiß ich leider auch nicht,
ist halt immer noch jetzt und macht weiter als Team Meat und auch mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Und der Komponist ist ja auch nicht dabei. Da hatten sich die beiden ja vorher schon mit dem zerstritten. Also das scheint immer ganz schön Action zu geben da in dem Hintergrund. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob das dann auch ohne Edmund Macmillan funktionieren kann. Ich kann es gerade noch so gar nicht einschätzen, weil alles, was ich davon sehe, finde ich nicht so interessant. Eben weil, wenn ich so One Button höre, dann denke ich, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich mir von Super Meat Boy Nachfolger erhofft hätte. Aber ich bin gespannt und glaube aber, so oder so wird es nur sehr schwer an die komplette Genialität von Super Meat Boy heranreichen.
Ist auch so schade, dass das heute eigentlich nicht mehr gibt mit dem Soundtrack, den es damals.
Also die alten Versionen sind immer noch so.
Ja,
also
aber wenn du es jetzt neu kaufst.
Genau, wenn du es dir, auch wenn du es neu auf den alten Plattformen kaufst, dann ist es, glaube ich,
immer noch das. Das ist noch das Gleiche?
Glaube ich schon, okay. Ja. Ich glaube nur die Ports für die neuen Versionen, also für die Vita und für die Switch, die haben dann den neuen Soundtrack, der auch wirklich nicht besonders gut ist. Also ich habe mir sogar Mühe gegeben, du vergisst einfach mal die Melodien aus dem alten Spielen, aber selbst dann hat sich dieser Flow nie ergeben. Deswegen würde ich auch dazu raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, unbedingt mit dem alten Soundtrack spielen.
Okay.
Jetzt habe ich da vor allen Dingen geredet. Entschuldigung, war dein Pick.
Nein, ist ja richtig. Ich habe ja am Anfang gesagt, warum ich Super Meat Boy gut fand. Du hast ja vor allem noch mal über das neue Spiel geredet. Kommen wir doch direkt zu deinem Platz 8.
Mein Platz 8 ist ein Spiel, was eigentlich sehr viel höher sein müsste. Es tut mir im Herzen weh, dass es so weit unten in einer Top-10-Liste landen muss. Es ist nämlich Deadly Premonition, was mir wirklich im Herzen wehtut. Aber ich kann, also es gab so viele andere Titel, die dann vielleicht es doch mehr verdient hätten. Aber ja, Deadly Premonition 4, Resonance of Fate und Nein und diversen Spielen, die gar nicht in meiner Liste auftauchen, wo ich ja doch nicht spoilen möchte. Ich liebe Deadly Premonition. Also ganz unironisch liebe ich Deadly Premonition. Ich habe dieses Spiel jetzt so schon dreimal durchgespielt. Unser Ding ist unser mein vierter Durchgang, vielleicht mein dritter. Ich glaube, es ist mein vierter Durchgang, weil ich hab's damals wirklich einmal auf 360 durchgespielt und dann direkt danach nochmal auf 360. Das ist so ein Spiel, wo ich am gleichen Abend auf neues Spiel gedrückt habe, weil ich es so geil fand. Und beim ersten Mal habe ich es halt einfach ohne Guide oder so gespielt, einfach drauf losgespielt. Und dann beim zweiten, da habe ich halt mal ein bisschen online geguckt, habe ich, holy shit, habe ich viel verpasst. Weil dieses Spiel ja eine riesige Open World hat. Und in dieser Welt ist unglaublich viel drin, was wir ja auch nie gesehen haben, weil das auch einfach nicht passt zu dieser Art und Weise, wie wir das dann spielen wollen. Aber diese Leute haben ja wirklich Tagesabläufe. Und fast jeder dieser Menschen hat eine Nebenquest. Und du kannst so absurd viele Sachen freischalten in diesen Nebenquests, auch an Zwischensequenzen und an Geschichten, die du dadurch erst zu sehen bekommst. Und um die, mit denen zu interagieren, musst du den Guide holen. Weil es ist halt so, diese Quest bekommst du nur am Nachmittag, wenn du zu Hause bist und es regnet. So. Und es ist einfach Zufall, ob es regnet oder nicht. Weil, nee, es ist nicht Zufall, sondern in gewissen Kapiteln regnet es fest, aber in anderen Kapiteln kann es Zufall sein. Ach so. Deswegen gehst du dann in die Kapitel zurück, wo es auf jeden Fall regnet und versuchst dann mit dem dort zu reden und dann gibt es Nebenquests, wo du eine bestimmte Art von Nahrung in deinem Inventar haben musst, weil nur dann fällt ihr der Person auf, dass du ja mit ihr kochen könntest und dann geht eine Kochquest mit der Person los. Emily ist das in dem Fall, du kannst so eine, mit ihr anfangen, abends so Dates zu haben, wo du mit ihr zusammen kochst, aber nur wenn du irgendwie Käse mal dabei hast oder so. Es ist völlig absurd, völlig dumm und ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Es hat eine Geschichte, die mich immer noch begeistert. Ich weiß, das bei euch rein allen nicht so funktioniert, was ich tragisch finde. Aber bei mir hat das voll funktioniert. Ich finde, diese Geschichte ist genial und in seinem, also dem, was da noch kommt, hat es mich komplett begeistert. Ich kann das immer noch in vielen Teilen zitieren. All das, wofür ich Suda-Spiele liebe, liebe ich auch dieses Spiel für. Ja, es ist halt spielerisch kompletter Schwachsinn, aber da kann ich komplett drüber hinwechseln.
Hast du jetzt bewusst Suda gesagt statt Svery?
Ja, ja, genau. Also für all das, was ich auch Suda-Spiele lieben würde. Okay. Also Svery hat das nochmal so ein bisschen, also ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil Suda ja dieses Spiel nicht mehr macht. Leider Gottes. Also, das fühlt jetzt so ein bisschen raus. Er macht jetzt ja ein neues No Heroes Spiel. Muss man mal gucken, ob das dann an die alten, glorreichen Tage anknüpfen kann. Aber No More Heroes war da eigentlich immer schon auch so ein bisschen zurückgefallen im Vergleich zu sowas wie Killer 7. Mhm. Und da ist halt Svery der Typ, der so seine Vision einfach auslegt, egal ob sie Sinn ergibt oder nicht. Und das genieße ich sehr.
Ja, ich habe ja bei Time to 3 wirklich ein bisschen eine Aversion gegen dieses Spiel entwickelt, genauso wie die anderen beiden. Aber ich bin trotzdem gespannt darauf, wie es noch weitergeht und endet.
Ja.
Und vielleicht finden wir das ja irgendwann mal heraus.
Ja.
Okay, dann machen wir weiter mit meinem Platz 8 ist das jetzt, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir auftaucht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht so, wie du über die Liste redest. Mhm. Es wäre StarCraft 2, Wings of Liberty.
Nee, das ist bei mir nicht dabei.
Dachte ich mir. Und das ist auch so ein Spiel, bei dem, auf das ich mich damals gefreut habe und das mich dann überrascht hat mit vielen Kleinigkeiten. Mit der Tatsache, dass du auf der Brücke stehst von deinem Raumschiff und mit Leuten Gespräche führst, einfach nur teilweise optionale Gespräche, die Story so ein bisschen der ganzen Sache ein bisschen mehr Hintergrund verliehen haben, dass du zusätzliche Fähigkeiten kriegst für im Story-Modus, die es im Multiplayer nicht gibt, die die Gefechte in der Story ein bisschen abwechslungsreicher machen und dass überhaupt dieses Missionsdesign, das dann später noch mal besser werden sollte, aber dass es auch hier schon an das anknüpft, was Warcraft 3 gemacht hat und im Wesentlichen genau das ist, dieses eine Story, eine große inszenierte Kampagne in einem Echtzeitstrategiespiel. Sowas gibt's heute wirklich nicht mehr. Jetzt, wo StarCraft 2 vorbei ist mit Legacy of the Void, ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal
bekommen. Ja, es wird's kommen. Also irgendwann wird Blizzard das Warcraft machen. Also das ist eine Frage der Zeit, finde ich, mehr als
alles. Und ich glaube, es macht auch nur Blizzard. Also ich glaube, niemand anderes macht
also,
das. Ich meine,
es Halo, hat noch nie jemand so RTS-Spiele gemacht wie die.
Das stimmt natürlich.
Weil auch ein Halo ist ja. Wolltest du Halo Wars sagen?
Halo Wars würde ich sagen, weil es ja auch so Story
genau, aber es ist ja eine Mission, dann hast du die nächste Mission, die nächste Mission. Eigentlich hat nie jemand versucht, das RTS-Genre so aufzuwühlen mal wie Blizzard mit StarCraft 2. Weil das war ja nur eine, wir haben mit Warcraft 3 das Singleplayer-RTS ein bisschen revolutioniert. Wir können das jetzt nochmal machen, machen wir aber nicht, sondern wir gehen noch einen Schritt weiter und haben jetzt eine Hub-Welt, in der du dich bewegst und dieses Rollenspielsystem, diese ganzen Metasysteme. Ja. Und diesen Schritt nach Warcraft 3 zu StarCraft 2 hat eigentlich keiner mehr dann mitgegangen, sondern die anderen Leute sind bei dem geblieben, was Warcraft 3 gemacht hat.
Ja, wobei ich ja selbst schon eigentlich so Versuche ganz nett finde, wie irgendwie einen Grey Goo, was dann schon sagt, ja, wir machen dann noch mal so eine richtige Kampagne mit Stories und
das ist auch super,
so Stuff, auf jeden Fall. Aber, und das war ja Command & Conquer zum Beispiel früher auch, aber gibt's halt heute einfach nicht mehr in der Form. Ja, StarCraft 2 Wings of Liberty war da so ein totaler Aha-Moment. Habe ich jetzt natürlich auch schon lange nicht mehr gespielt, aber Legacy of the Void ist ja zum Beispiel noch nicht so wahnsinnig lang her und das spielt sich ja sehr ähnlich. Aber die wurden tatsächlich besser, also Heart of the Swarm und Legacy
das
of the Void.
Ich finde halt, die wurden immer schlechter. Das ist so
nicht
mein
spielerisch.
Ding. Ja, das weiß ich halt nicht
von
mehr.
Von der Story vielleicht, aber
genau.
Nicht spielerisch.
Ich habe halt im Kopf, dass, also ich glaube, wenn du mich 2010 gefragt hättest, wäre Stalker 2 auf jeden Fall in der Liste gewesen, weil ich weiß noch, wie komplett ich begeistert ich davon war, dass es mir eben genau dieses Warcraft 3-Feeling gegeben hat. Ich glaube, das litt dann sehr darunter halt, dass ich A, nicht im StarCraft-Universum so richtig drin bin wie bei Warcraft, obwohl ich habe StarCraft 1 und Brood War auch noch mal durchgespielt davor und mich da auch noch mal, und ich habe auch ja auch als Jugendlicher und als Kind viel StarCraft 1 die Kampagne gespielt, aber halt immer so ein bisschen, nachdem ich Warcraft gespielt habe. Es war immer so das Zweite, dann was danach kam für mich. Und da hast du dann eben diese ganzen revolutionären Sachen im Gameplay, aber es fehlt einfach bei der Geschichte. Deswegen war dann, glaube ich, bei mir halt einfach das Problem, dass die Story mich nie so packen konnte wie die Story von Warcraft 3. Und spielmechanisch war es dann halt noch zweimal in meiner Erinnerung das Gleiche. Also ich habe jetzt die Zeitunterschiede waren zu groß, als dass ich Verbesserungen wirklich hätte wertschätzen können, glaube ich, weil es einfach zu lange her war, bis zum letzten Mal. Deswegen ist es bei mir im Kopf, dass es spielerisch alles das Gleiche war und dann halt immer so gereskinnt. Wie gesagt, offensichtlich falsch im Kopf, aber so habe ich es bei mir in Erinnerung einfach nur. Und das dann halt geschichtlich immer mehr abgestürzt ist in meiner Wahrnehmung. Und dadurch dann, glaube ich, hat in meinem so retrospektiv dann auch Wings of Liberty viel verloren.
Haben alle drunter gelitten, alle drei
Spiele. Ja, genau, quasi. Weil halt, ne, weil die Geschichte ja nicht alleine so wirklich steht. Das heißt, wenn dann die Nachfolger mich dann nicht packen können, sondern für mich dann eher schlechter in der Wahrnehmung werden, verliert dann eben auch rückblickend der erste Teil dieser Geschichte ein bisschen was.
Ja, bei mir hat die StarCraft 2 Trilogie-Geschichte nie so dieses Gewicht eingenommen. Deswegen war ich so am Ende von Legacy of the Void zwar auch so, what? Aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Mir haben die Spiele immer noch so viel Spaß gemacht.
Ja, verstehe ich. Also da würde ich würde auch gar nicht widersprechen. Spielmechanisch ist das eines der, wenn nicht das beste Singleplayer-Echtzeit-Strategiespiel, was es so gibt.
Ja, und genau in der Form gerne Warcraft 4.
Oh Gott, ich würde so. Das wär's einfach, Tom.
Gut.
Aber sie macht eben immer noch 17 Diablo-Spiele.
Ich bin so einsam. Robin. Mach lieber weiter.
Platz 7, ist das 7? Ja, 9, 10, 9, 8, 7. Ist bei mir Limbo.
Ah, ist okay. Ist bei mir gar nicht drauf.
Das überrascht mich tatsächlich. Limbo, ein Spiel, was auch ein bisschen die Indie-Szene als eines von vielen revolutioniert hat, was so ein bisschen ein Genre erfunden hat mit dem Cinematic Platformer. Ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber ich kann mich jetzt an nicht viele Spiele erinnern, die vorher. Also als ein 2D-Jump'n'Run-Puzzlespiel, was aber vor allen Dingen eine Geschichte erzählen will oder ein Worldbuilding betreiben will, eine Welt aufbauen will, eine Atmosphäre erzeugen will, das erschien mir vorher relativ ungewöhnlich und undenkbar. Und ich finde, Limbo hat so einen der prägnantesten Spieleinstiege ever. Wo sofort, also du liegst dort als Kind, du hast dieses Dröhnen im Hintergrund, den Wald, musst selbst den A-Knopf drücken, um aufzustehen, diese weißen Augen und die Atmosphäre ist da. Es dauert keine 5 das Sekunden, stimmt. Die Atmosphäre ist da und sie wird dann, und dann dauert es natürlich ein paar Minuten und dann hast du die Spinne und dann ist sofort alles klar. Also ein Spiel, was so sicher war, was es sein will und dass es dann genau das auch war. Der einzige Grund, warum es dann nicht auf Platz 1, 2, 3 ist, ist, dass ich finde, der Anfang mit Abstand das stärkste im Spiel ist und es mit fortlaufender Spielzeit dann so ein bisschen die Atmosphäre nicht verloren hat, aber verwässert hat, wo es dann immer technologischer wurde und dann wurde es immer rätsellastiger. Ja. Und am Ende bist du dann hing ich dann teilweise auch fest und musste sehr lange überlegen, was dann ich finde eher so ein bisschen konträr zu der Atmosphäre lief, die es aufbauen wollte, was, wie ich finde, Inside dann nochmal eine Ecke besser gemacht hat, weil dort die Rätsel dann eher dazu da waren, eben diese Geschichte zu erzählen und nicht wirklich so ein Hindernis darstellen wollten.
Ja, ich glaube, das war damals auch so mein Problem mit dem Spiel. Also ich mochte das auch voll gern, aber es hat mich nicht so gepackt wie so viele Leute, die damals ja auch geschwärmt haben über Limbo. Ich habe es aber auch nur einmal durchgespielt. Also
ich habe es innerhalb dieses eines Jahres schon viermal durchgespielt.
Ja. Meine Erinnerung daran ist ein bisschen schwammig. Ich meine, ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit auch noch mal den Anfang gesehen, also den ganzen Kram mit der Spinne und so.
Dann spielt das vielleicht echt noch mal, würde ich sehr interessiert
dran sein. Das finde ich auch echt stark.
Ist ja auch echt kurz.
Das stimmt, ja.
Und es hat halt dieses tolle, wie soll ich das am besten formulieren? Ich liebe diese Geschichte und ich kann dir nichts über die Geschichte sagen. Weißt du?
Ja, ja.
Es erzeugt den Eindruck davon, dass du dir eine komplette Geschichte erzählt bekommst und ich könnte dir keine Story-Zusammenfassung geben in irgendeiner Art und Weise. Und das finde ich so stark und das ist halt natürlich was Limbo so ein bisschen auf die Spitze, Inside so ein bisschen auf die Spitze trieb, aber das natürlich auch sehr viel direkter macht als Limbo. Limbo erzählt seine Geschichte sehr viel subtiler. Also in Limbo gibt es ja wirklich Zwischensequenzen fast schon, wo du irgendwo stehst und dann irgendwie durch ein Glas guckst und so. Verdammt nochmal, in Inside gibt es da wirklich Zwischensequenzen. Und in Limbo gibt es sowas in ersten so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann Limbo gar nicht genug zugute halten, wie kreativ die Macher sein mussten, um auf diese Idee zu kommen, um diese Vision umzusetzen in dieser Form. Das war damals was wirklich sehr, sehr Neues. Braid gab es natürlich vorher, aber auch das war ja sehr viel rätsellastiger.
Ja, es war sehr anders.
Ich liebe Limbo über alles, bitte, also nicht über alles, es gibt mindestens 6 Spiele auf dieser Liste, die ich noch mehr liebe.
Es ist auch auf jeden Fall kreativ und auch grausam.
Es ist
weil, ist wie toll. Viele kleine Kinder da umkommen.
Wirklich, also vor allem eine ist auch ganz oft, aber dann auch noch ein paar andere.
Klar, aber trotzdem, du bist ja mega gemein auch zu den anderen, die natürlich auch dich umbringen wollen, aber die Art und Weise, wie du sie teilweise umbringst, ist hammerhart.
Ja.
Und da ist man eigentlich ganz froh, dass das nur schwarze Silhouetten sind.
Auf jeden Fall.
Mein Platz 7 ist was ganz anderes, nämlich Blur. Das
darf ich überlegen.
Mario Kart.
Nein, der Tom tut schon drauf. Ja, das reicht. Da bekomme ich Gelegenheit, drüber zu reden.
Also, das muss bei mir mit drauf. Es ist ja das Jahr, wo Split Second Velocity und Blur erschienen sind. Und bei mir ist immer Blur das Spiel gewesen, was ich viel mehr mag. Ist aber auch was sehr anderes. Hat sich dummerweise als Mario Kart für Erwachsene beworben. Was ich einfach albern finde. Aber es ist auf jeden Fall ein Mario Kart-Klon. Mhm. Nur halt mit modernen Karren und einer Neon-Ästhetik.
Ja, ich würde auch würde ich tatsächlich sagen, es ist kein Klon. Ich würde so ein Sonic-Spiel als Klon bezeichnen, weil das auch spielmechanisch und von der Fahrphysik so ähnlich ist. Aber Blur spielt und steuert sich so anders, wie ich finde, oder hast du das anders
in Erinnerung? Also, ja, aber
also da bin ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht im Kopf, dass ich die Driften-Taste bei jeder Kurve halte und dann einfach durch die Kurve
drifte. Also, na gut, wenn du so Klon definierst, dann nicht, aber es ist halt sehr, sehr ähnlich, weil ja auch die Power-Ups teilweise Parallelen haben, ne, mit Boost und roter Panzer und hast du nicht gesehen. Wobei das natürlich in so Spielen wie Wipeout zum Beispiel auch in der Form drin ist. Aber ich mochte und mag auch immer noch die Ästhetik von Blur super gern. Mhm. Wie gesagt, dieses und bei Nachtfahren mit Neonlichtern und so sich in die Länge ziehenden Lichtern, das finde ich super. Und es hat sich einfach wahnsinnig gut angefühlt.
Ja.
Das war auch ein extrem gelungenes Fahrgefühl, was die da hinbekommen haben. Sehr arcadig, logischerweise. Und die Balance der Waffen hat super funktioniert. Das fand ich sowohl im Multi- als auch im Singleplayer super spaßig. Und ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Ich müsste es noch mal wieder spielen.
Ich glaube, das letzte Mal bei Time to Die, oder? So vor 4 Jahren.
Haben wir das mal bei Time to Die gespielt? Mhm. Ja, dann muss es wahrscheinlich da gewesen sein.
Ich hätte tatsächlich überlegt, also bei mir wäre tatsächlich ein anderes Rennspiel noch auf die Liste gekommen, das hätte auch nicht drauf, aber ich habe dann da erst gemerkt, dass im gleichen Jahr wie Blur und Split Second auch Need for Speed Hot Pursuit rauskam. Mm. Und das ist halt, wie ich finde, eines, womöglich das, aber auf jeden Fall eines der besten Need for Speeds ever.
Okay.
Ich glaube, das war das erste Criterion Need for Speed und deswegen fühlt es sich halt wirklich an wie ein Burnout-Spiel. und es wurde halt dann noch nicht so verwässert wie dann Most Wanted. Und ist halt viel besser als die ganzen jetzigen Spiele.
Ja.
Einfach mal als kurze Chance genutzt, über das Spiel zu reden. Aber ich liebe auch, ich liebe auch wirklich Blur. Das teilen wir uns dieses Alleinstellungsmerkmal, dass wir die beiden Deutschen sind, die Blur gekauft und geliebt haben.
Genau.
Weil das hat sich
vielleicht
ja gar nicht
haben wir verkauft. Da auch diesen Moment, wenn Blur Automata angekündigt wird
das
und wir dann
was,
so, what?
Ganz interessant ist, das habe ich noch gar nicht gewusst, ist, dass er im gleichen Jahr auch 007 Bloodstone rauskam. Das sind ja beides Bizarre Creation Spiele und ich wusste halt nicht, dass die bei dem gleichen Jahr rauskamen, weil die sind ja beide ziemlich krass gefloppt und haben dann halt leider Gottes Bizarre
beide
Creations
zu Unrecht
niedergefrissen. Ja. Ist halt doppelt schade, weil die haben ja dann auch noch ihre Project Gotham-Reihe und das ist ja auch eine großartige Reihe, die dann ja gleich mit noch zerstört wurde, obwohl die eigentlich immer sich gut verkauft hat.
Und Geometry Wars.
Es war wirklich schade. Bizarre Creations hat es nicht verdient, so zu enden. Allerdings ist als direktes Ergebnis dann Playground Games entstanden. Deswegen
sind viele von denen, ne?
Genau, bin ich gar nicht so traurig dann aus heutiger Sicht.
Also viele von denen machen immer noch sehr gute Rennspiele. Ja. Gut, Platz 6.
Platz 6 ist bei mir Vanquish.
Okay, bei mir Platz 4.
Ach, sehr ähnlich. Auch das ein Zeichen, wie gut die Liste ist, dass es auf Platz 6 bei mir steht. Ich habe, also hier hat Vanquish in einiger Hinsicht tatsächlich so ein bisschen den Kampf Gameplay gegen Story, Atmosphäre, Worldbuilding verloren.
Ja, ja.
Weil es ist womöglich, es ist, also wenn ich jetzt nach Gameplay gehen würde, wäre es auf Platz 2 in dieser Liste.
Also ich weiß zwei Spiele, die auf jeden Fall noch bei dir mit auftauchen.
Ja, ja. Ist nicht so schwierig bei mir tatsächlich. Aber es ist halt spielmechanisch über alle Maßen erhaben. Es hat leider eine richtig schlechte Geschichte, die dann auch zu viel Zeit einnimmt, Platinum typisch, dass es mich dann doch gestört hat. Und spielmechanisch gibt's dann halt andere Platinum-Spieler, die mir noch besser gefallen. Aber es ist immer noch der innovativste Third-Person-Shooter aller Zeiten. Man könnte argumentieren, dass es sich diese Platzierung teilt, gemeinsam mit Resident Evil 4. Gleicher Macher, ist, glaube ich, dann nicht traurig drum, dass er dann zweimal so ein bisschen das Third-Person-Shooter-Genre revolutioniert hat. Einmal wirklich auch mit viel Konsequenz und einmal hat es keinen interessiert, leider. Nämlich jetzt Vanquish. Hab ich auch schon so oft drüber geredet. Ich habe ein eigenes
Video drüber produziert. Robin meint übrigens Shinji Mikami mit Resident Evil 4.
Genau, der ist ja auch für.
Nur damit man mal die zwei Leute bedient, die das vielleicht jetzt nicht wussten.
Der ist halt auch für Vanquish verantwortlich.
Genau.
Deswegen werde ich jetzt nicht normalerweise ganz ausführlich drauf eingehen wollen, weil ich habe ja schon das Video gemacht. Vielleicht hast du ja noch ein paar coole
Dinge. Ich kann dir da ja nur beipflichten. Vanquish ist ja bei mir auch nicht umsonst auf der 4, weil das ist auch so ein Spiel gewesen. Zieht sich irgendwie ein bisschen durch dieses Jahr. Hat mich einfach wahnsinnig überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und ich habe damals ja wirklich diesen ganz klassischen Fehler gemacht, in der Demo gespielt wie ein Third-Person-Shooter und dachte, was ist das denn? Mhm. Und dann in der Vollversion, ich weiß gar nicht, warum ich dem noch mal eine Chance gegeben habe, aber ich habe ihm noch mal eine Chance gegeben. Und habe es dann halt so gespielt, wie man es am besten spielen können sollte, wenn man so richtig viel Spaß damit haben will. Nämlich, dass man versucht, diese Boost-Leiste möglichst immer auszureizen, bis kurz bevor sie zu Ende geht, weil sich dann halt regeneriert und du eine Weile keine Special Moves mehr machen kannst und auf deinen Knien, auf deinen Raketenknien umher düst, gegen Gegner prallst, in der Luft Zeitlupe aktivierst und dann auf mehrere Leute gleichzeitig schießt, um dann wieder auf den Boden zu landen und weiter zu sliden. Dieses Spielgefühl gibt es nirgendwo anders.
Ja.
Es gibt es einfach nirgendwo anders. Ich finde, es ist eines der besten Action-Spiele, die es gibt und es ist wirklich wirklich eine Tragödie, dass es kein Vanquish 2 gibt oder irgendwas in dieser Art, dass sich das nochmal genommen hat und nochmal irgendwie in interessantere Szenarien, in vielleicht eine bisschen coolere Story eingebunden hätte.
In ein Nahkampfsystem eingebunden vielleicht, das ist optional.
Genau, mit so kleineren Erweiterungen und sowas. Und
es gibt ja hier auch schon das Nahkampfsystem.
Ja.
Jede Waffe hat einen anderen Nahkampf-Move und dann gibt es ja viele Quick-Time-Events, die damit verbunden sind. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man das noch ein bisschen weiterentwickelt, wow.
Ja, und das Trefferfeedback war auch super. Also dieses Spratzen hat ja Vanquish unglaublich gut hinbekommen, wo sowohl vom Waffenfeuer als auch von den Explosionen an sich. Ist ein fantastisches Actionspiel.
Einer der wenigen Beispiele, wo ich tatsächlich ehrlich wütend war und immer noch ein bisschen, also nicht mehr wütend bin, aber mit Unverständnis reagiere, weil da hat ein Spiel schon jetzt richtige Scheiße gebaut, weil das war ja wirklich zwei Monate lang oder einen Monat oder so vor Release wurde das ja komplett zerlegt, weil Game Informer einen Artikel veröffentlicht hat, wo sie darüber redeten, dass das Spiel, ich glaube, irgendwie 3,5 oder 4 Stunden lang ist, was damals noch eine größere Nachricht war, als es heute wäre. Was auch objektiv falsch war, weil sie haben sich nach diesem Counter gerichtet, der angezeigt wird, der aber Zwischensequenzen ignoriert. Also eigentlich dauert das Spiel eher 7 Stunden.
Auch nicht wirklich. Also ich habe noch mal in meinen alten Podcast reingehört, wo ich drüber geredet habe. Ich gemeint, es hat so 5 Stunden gedauert.
Das halte ich auch nicht für richtig, weil ich hatte mich letztens für dieses Video dann nochmal genauer darüber informiert und mir auch nochmal aufgenommen. Ich meine, es war länger.
Ich meine, es kann auch sein, ne? Vielleicht habe ich da ja auch damals diesen gleichen Fehler gemacht.
Ich glaube, es war länger. Ich will das jetzt auch nicht definitiv hier sagen, das ist falsch, was du sagst. Ich glaube, es war länger. Es hat aber ja auch zusätzlich noch diese Challenge-Modi gehabt, wo ich tatsächlich viel Zeit investiert habe. Und dann coole, also wirklich, wo du in so Arenen gegen einzigartige Boss-Remixes teilweise kämpfst, wo mehrere Bosse mit normalen Gegnern kombiniert werden, was mir richtig Spaß gemacht hat, was ultra schwer ist. Ein Achievement fehlte mir da bis heute, das ich nie geschafft habe. Das ist von dem schwierigsten Challenge dort. das hat sich diesem Spiel komplett die Beine gebrochen und es hatte vorher schon kaum Beine. Es hatte so ein halbes Bein und das, das wurde dann auch an drei Stellen zerbrochen, leider Gottes. Und deswegen ist es dann ja total gefloppt. Ihr könnt es heute gut machen, indem ihr die PC-Version kauft.
Das stimmt. Glücklicherweise inzwischen auch im PC, weil das die erhöhte Framerate tut dem Spiel sehr gut.
Wirklich.
Okay, das war dein Platz 6 und mein Platz 4. Dann machen wir jetzt weiter mit meinem Platz 6. Mhm. Ne? Okay, bei mir kommt als nächstes Red Dead Redemption. Mhm. Und ich zähle Undead Nightmare gleich dazu, weil es im gleichen Jahr erschienen ist.
Er ist nicht auf meiner Liste drauf.
Ja, dachte ich mir schon. Und auch da ist es so ein bisschen dieser Mix aus mir das nochmal in Erinnerung rufen aus heutiger Sicht, aber auch wie ich es damals empfunden habe, nämlich als wahnsinnig atmosphärisches Open-World-Western-Spiel, das mal so sehr anders ist als die GTAs, in denen du eher so. Also GTAs im Vergleich zu Red Dead Redemption eine Reizüberflutung, weil du ja in Red Dead Redemption wirklich in weiter Steppe stehst und da ist dann erstmal nichts und da hast du so ein leichtes Western-Geklimper im Hintergrund und ansonsten bist du da nur mit deinem Pferd und wirst ab und zu mal von einem Berglöwen erledigt, der von links plötzlich kommt und du hast ihn vorher nicht gesehen. Aber abgesehen davon, das ist wirklich eine super umgesetzte Welt gewesen und ich mag auch nach wie vor was sie mit John Marston machen als Charakter. Heute hat sich meine Wahrnehmung ein bisschen verändert, was bestimmte Story-Aspekte angeht. Aber als ich jetzt noch mal zum Vergleich habe, haben wir im Red Dead Redemption 2 in Hooked FM drüber geredet, dass ich ja noch mal das Ding angeschmissen habe, einfach ein bisschen durch die Welt gelaufen bin, um mir dieses Spielgefühl noch mal in Erinnerung zu rufen, weil es ist ja deutlich schneller sich spielt als der zweite Teil. Und da bin ich einfach nur random in die Prärie geritten und da war so ein Lagerfeuer und da saßen zwei Leute und die haben zu John gesagt, hey, komm noch zu uns, setz dich mit hin. Und dann haben die erzählt und der eine hat gemeint, hey, ich habe gehört von so einem Idioten, der versucht hat, alleine nach Fort Mercer zu gehen. Was für ein Depp. Mhm. Und John nur so, also er hat da nicht so viel zu gesagt. Wo ich so dachte, okay, ich wusste gar nicht, dass das Spiel das selbst aufgreift, dass dieser Plan von John Marston einfach nicht der beste Plan war, den er da hatte, um an Bill Williamson ranzukommen. Und ich weiß, es sind alles Karikaturen in dem Spiel, aber als Karikaturen finde ich sie immer noch unterhaltsam, in den meisten Fällen zumindest. Und es ist vor allem also es gibt kein besseres Western-Spiel, glaube ich, als Red Dead Redemption.
Gun. Das arme Gun. Nee, das ist ein Scherz, das ist kein besseres Spiel.
Das arme,
aber ich würde behaupten, Call of Juarez. Genau, ich würde behaupten, dass Call of Juarez Gunslinger, weil es ein sehr anderes Spiel ist, da Konkurrenz.
Das habe ich noch nicht so viel gespielt.
Ja. Ist halt was sehr anderes als Redemption, aber könnte als bestes Western-Spiel gelten, weil es so Western parodiert fast schon dort. Bekommst du ja Geschichten, die so Western-Geschichten erzählt und siehst sie dann, wie die in echt passiert sind. Die sind komplett anders, wenn man echt passiert. Das mag
ist ich ein sehr, sehr schöner Twist. Ja, also
und ich mag Call of Juarez 1 super gerne. Hast du das je gespielt?
Call of Juarez habe ich auch 1, gespielt, aber nicht durch.
Okay.
Und Bound in Blood auch, aber auch nicht durch. Weil eigentlich, das Ding ist ja, ich bin ja gar kein so riesiger Western.
Ich mag die überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Naja, also ich mag schon so ein paar Western-Filme. Spiel mir das Lied vom Tod, mag ich sehr gerne. Oder True Grit, um mal einen moderneren zu nennen. Und ich meine, viele der Tarantino-Filme haben krasse Western-Elemente. Und ein paar sind auch einfach Western. Hateful Eight zuletzt zum Beispiel, ist ja einfach einer. Was wollte ich noch sagen? Nee, genau, ich mag auch die vielen ruhigen Momente, die es gibt in Red Dead Redemption. Wir haben uns ja über den Anfang von Red Dead 2 unterhalten und im ersten Teil bist du ja auch sehr viel mit Bonnie auf der Farm unterwegs, aber dieses Kennenlernen zwischen John Marston und Bonnie finde ich super und das habe ich ja nun mal neulich erst nochmal gespielt und nochmal gemerkt, hey, das funktioniert immer noch richtig gut. Also das hat schon viel richtig gemacht, ist nicht in jedem Punkt so wahnsinnig gut gealtert. Und Undead Nightmare ist nur ein richtig spaßiges zu verzombifizieren dieses Dings, wo sie ja wirklich eine Story mit erzählen, wo direkt deine Familie am Anfang drauf geht und du so denkst, holy shit, und dann ist es auch noch richtig brutal. Und sie da sich auch ein paar Sachen einfallen lassen, damit Seth zum Beispiel, aber mag ich immer noch sehr, sehr gern.
Freu dich auf das Red Dead Redemption Online Add-on, was diesen Platz einnehmen wird, wo du nicht weißt, wie du darauf zugreifen wirst.
Was leider meinst Gottes. Du?
Ja, weil es ja keine Singleplayer-DLCs hundertprozentig geben wird.
Ach so, ja, das stimmt. Aber das Ding ist ja, Multiplayer habe ich ja damals auch gespielt, viel mit Leo. Den fand ich auch richtig spaßig. Der hat zwar nicht ganz das einhalten können, was vorher so versprochen wurde, dieses, oh, du bist mit deiner Posse unterwegs und alles ist so dynamisch. Ah, nee, du hast halt Schieß-Leute-Tot-Missionen gemacht, aber trotzdem hat das Spaß gemacht, in dieser Welt zusammen unterwegs zu sein.
Der hat bei mir leider nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, weil ich hatte da irgendwelche Port-Probleme. Ich habe den alle anderen Spiele
also haben funktioniert. Wirklich nicht funktioniert,
technisch. Ja, also ich habe einfach kein Spiel gefunden dort.
Scheiße.
Manchmal so ein oder zwei, aber halt nie richtige Spiele. Okay. Und das weiß ich noch, das hat mich über Monate fertig gemacht. Mein Platz 5. Das war dein 6, ne?
Genau.
Ja, mein Platz 5 ist Alan Wake. Ein Spiel, was ich, also das ist das krass, da hat sich einfach nichts verändert. Das liebe ich heute noch exakt genauso, wie ich es damals liebte. Hatten wir das nicht auch bei Time to 3 mal gespielt?
Ja.
Aber nicht durch, oder?
Eine ganze Weile. Ja, nicht durch.
Ne? Nee, nicht durch. Aber ich habe es bei Time to 3 dann mit dir gespielt. Ich habe es auch privat mit der Freundin zu einem ähnlichen Zeitpunkt nochmal angefangen zu spielen. Ich habe es sogar durchgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es so privat ein, zwei Mal nochmal gespielt, nach meinem ersten Mal, dem ich das gespielt habe. Ich mag die DLCs total gerne, weil die so ein bisschen das ein Sequel sind. Dann gibt es ja auch noch American Nightmare, was dann eher eine Side-Story ist, aber auch wenn man ein bisschen weiß, worum es geht, dann ist es auch so ein hat so ein paar
Infos. Kam aber erst 2 Jahre später, oder? Kam das nicht sogar erst 2012?
Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Wenn nicht sogar 13.
Aber übrigens, heute, genau, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, nämlich Halloween, spielt Sam Lake und noch jemand von Remedy das Spiel noch mal durch. Oder nicht durch, aber sie spielen es auf jeden Fall live bei sich, weil sie damit so feiern, dass es wieder auf digitalen Shops verfügbar ist.
Das war nämlich ganz Zeit lang weg. Ja. Ich habe im Kopf, also ich liebe den Schauspieler von Alan Wake, den man ja im Spiel immer wieder sieht. Ich liebe aber auch die Stimme von Alan Wake. Das ist ein so großartiger Sprecher, was ich total mag. Einer, den man nicht in allen anderen Spielen hört. Das ist so wie das Max Payne-Gefühl, ne? Abgesehen von Alone in the Dark, da hast du so diese Sprecher, die so in meinem Kopf genau dieser Charakter sind und nicht die 15 anderen Charaktere noch. Deswegen, ich freue mich auch voll, sowohl der Max Payne als auch der Alan Wake-Sprecher sind ja in Control auch wieder mit dabei, wo ich super mich drauf freue. Ich mag das spielerisch, was viele kritisieren. Ich mochte das, ich fand das Trefferfeedback super, es war sehr eintönig, das stimmt, aber das war, da war es dann kurz genug, dass es mich dann nie irgendwie auf mir nie auf die Nerven ging. Ich liebe die Story sogar, ich mag sie nicht nur, ich liebe die Story, ich liebe, vergöttere die Atmosphäre in diesem Spiel. Das ist bei mir so ein richtiges Wohlfühlspiel. So, das fand ich damals von Anfang bis Ende geil. Ich habe mich dazu darauf gefreut. Ich habe mir diese Mega Collector's Edition gekauft, wo ein Taschenbuch bei ist von einem, ich glaube, es war ein Journalist, der vor den Ereignissen von Alan Wake nach Bright Falls fuhr, um dort eben mysteriöse Vorfälle aufzuklären, wo du in diesem Collector's Edition Notizbuch die entscheidenden Hinweise bekommst, was It's Not a Lake, It's an Ocean bedeutet. Das war so cool, das hat damals niemand verstanden und ich habe das dann durchgespielt, warte mal, hab mir das Heft durchblättert und habe das dann verstanden und habe ich mich so richtig geil gefühlt. Oh, ich liebe dieses Spiel, es ist toll. Ikonisch, großartig, ich liebe es.
Ich weiß noch, wie ich das damals durchgespielt habe und mir das auch Spaß gemacht hat, aber ich auch einer derjenigen war, der es zu eintönig fand von einem Gameplay-Standpunkt für die Länge des Spiels. Aber bei Trefferfeedback zum Beispiel würde ich dir total zustimmen. Ich finde, das können die.
Ja, voll.
Das kann Remedy richtig gut. Und ich mochte dieses Design super gern, weil es hat zwar den realistischen Anstrich, aber trotzdem die Art und Weise, wie die Wälder da im Dunkeln aussehen, wie der Wind da durchpfeift und so, das hat was sehr Eigenes, finde ich. Und das mag ich total gern. Und beim Ende, weiß ich noch, war ich mir damals nicht sicher, ob ich das gut fand oder nicht. Und heute habe ich es einfach vergessen. Deswegen, also ich kenne noch das, was du gerade gesagt hast mit It's Not a Lake, aber
ich könnte es dir bis heute noch genau erklären, was das bedeutet.
Ja, genau, das
so zentral geht mir hab ich
so ein bisschen
Kopf
verloren. Ich habe auch nie den DLC gespielt hier, The Writer oder wie der heißt.
The Signal und The Writer, das musst du, ich glaube, das ist The Writer, ne? Also eines heißt The Signal, das andere heißt, weiß ich gar
glaube,
nicht mehr.
Ich glaube, es heißt
The Writer. Tom, das ist so, das musst du irgendwann mal nachholen, die sind so gut. Geschichtlich, ne, dass du dort die Notizen der Geschichte findest, die du selbst geschrieben hast, in der du dich jetzt bewegst und dass du aber auch selbst die Realität beeinflussen kannst und dann gibt es einen alten Autoren oder Künstler, den du triffst, der dir helfen will und alles geht von dieser metaphorischen Ebene, der Klicker, der Licht erzeugt, hat er plötzlich in der echten Welt andere Kräfte, das ist so gut alles und dann kriegen sie mich natürlich voll mit dieser richtig krassen Twin Peaks-Ästhetik und einigen Charakteren, die direkt aus Twin Peaks stammen, die Lock Lady wird hier zur Lamp Lady, ich liebe dieses Spiel. Eigentlich muss es Platz 1 sein. Vergiss es, es ist Platz 1.
Ihr müsst euch übrigens gar nicht so viele Sorgen um Spoiler machen, weil auch diese Sätze jetzt, die wir gesagt haben, die bringen euch außerhalb des Kontextes nichts. Also habt da wieder vergessen, bis es soweit ist. Und selbst dann, weiß ich nicht, ob es sofort ein Spoiler
ist. Spielt dieses Spiel, wenn ihr es noch nie gespielt habt. Das ist eine einzigartige Erfahrung.
Yes. Okay, das war jetzt.
Das war meine 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, dann kommen wir zu meinem Platz 5. Den wird es bei dir auch geben, so wie ich dich kenne. Es wäre nämlich bei mir Mass Effect 2.
Ja, es gibt bei mir auch, aber ich sag noch nicht wo.
Okay, alles klar. Dann reden wir aber trotzdem jetzt schon drüber, oder? Mhm. Oder wollen wir es dann erst drüber reden, wenn wir bei dir sind? Okay. Mass Effect 2. Ich bin ja jemand, der die Story vom ersten Teil mehr mag als die von allen weiteren Mass Effect-Teilen, weil ich finde, das ist die rundeste von allen und sie hat ein Ende, was man auch als solches bezeichnen kann, während Mass Effect 2 sehr klar der Mittelteil ist. Aber Mass Effect 2 hat die besseren einzelnen Charaktergeschichten. Und was für tolle Charaktere das waren. Das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Garrus und Co. da mich rumzuballern. Und auch das Ballern war dieses Mal zum ersten Mal gut. Mhm, ja. Das war das große Problem vom ersten Mass Effect, dass das spielerisch nicht so wahnsinnig gut geklappt hat. Und im zweiten haben sie sich gesagt, na komm, wir nehmen ein paar der Rollenspielsachen noch mal raus. Mhm. Und das wurde ja im dritten Teil dann noch mal weitergeführt. Und dadurch war es halt mehr ein klassischer Third-Person-Cover-Shooter. Und als solcher hat es auch funktioniert. Und es hat sehr davon profitiert, eher zu sagen, ja gut, also Rollenspiel definiert sich jetzt nicht so viel über Zahlen, sondern mehr über Geschichte und Story-Entscheidungen und so. Und das, finde ich, war alles richtig gut. Und diese ganze, na doch, das war Mass Effect 2, wo du am Anfang halt stirbst. Ja. Wo Shepard drauf geht und dann Cerberus reinkommt.
Kollektor.
Du den Elusive Man hast, der super gespielt wird von Martin Sheen. Da sind so viele tolle Elemente drin. Und es sah auch noch super toll aus damals. Das habe ich auch noch im Kopf, dass ich das richtig schick fand.
Ja. Das ist so eines der allerbesten Beispiele dafür, dass halt eine Geschichte nicht nur aus einer Plot-Zusammenfassung besteht. Was halt viele Leute nicht so ganz für sich wahrhaben oder einfach für sich nicht so sehen, dass halt sagen, da passiert doch nichts. Also die Geschichte, da passiert doch nichts.
Meinst du, wenn man versucht zu reduzieren auf,
wenn man zusammenfasst,
was ist genau. Der insgesamt Progress?
Genau, und welchen Einfluss hat das auf das große Ganze?
Yeah.
Aber eine Geschichte ist ja so viel mehr als das. Eine Geschichte ist ja die Charaktere, die dort interagieren. Eine Geschichte sind die Charaktermomente, die dann wiederum Einfluss auf deinen Hauptcharakter nehmen. Also gerade diese Charaktere, es gibt ganze Spiele, so Night in the Woods, wenn man sich das mal anguckt, ja, besteht ja zu 90% nur aus Charaktermomenten. Und ich finde, Mass Effect 2 brilliert in seinem Writing, in dieser Darstellung dieser Figuren, wie kaum ein anderes Spiel davor. Also ich weiß, ich habe mich da richtig drin verloren. Ich habe das, ich glaube, 63 Stunden lang gespielt.
Ja, ich glaube, mein Steam-Speicherstand sagt, glaube ich, auch 65 Stunden.
Ja, und das ist ja eigentlich mega lang für so ein BioWare-Spiel, ja. Weil man den ja eher nachsagt, ja, die dauern halt 20, 30 Stunden. Aber ich habe da auch.
Also zumindest die 3D-Spiele.
Ja, genau, ja. Die neueren. Ich habe mich da komplett drin verloren. Ich habe alles gemacht, was ich irgendwie machen konnte. Ich liebte die Normandie als mein Zuhause. Ich liebte die Loyalty-Missions, auf die ich hingearbeitet habe. Ich liebte es auf einer optischen Ebene, inszenatorischen Ebene, wie du es sagtest. Es hat, wie ich finde, eines der allerbesten Hype-Enden aller Zeiten. Also, es ist so im Gegensatz zu Halo 2 ist das so wunderbar. Weil beide Spiele sind eigentlich an einem sehr ähnlichen Punkt, nämlich du hast jetzt was erreicht, ist eher so ein Nebending, was du erreicht hast, und das Hauptding, jetzt geht's los. Aber wie sich das in Halo 2 präsentiert und in Mass Effect 2 präsentiert, sind so an den unterschiedlichen Enden der Skala. Weil ich weiß halt noch ich werde den jetzt nicht genau umschreiben, für alle, die es noch spielen wollen, immer noch, wenn ihr bis heute Mass Effect nicht gespielt habt, was ist falsch mit euch? Dieser letzte Shot mit diesem Zoom und die Musik, die rausgeht und die Speech, die es im Hintergrund geht und der Realisierung, was in Mass Effect 3 passieren wird, oh, das hat für mich so, ich kann mich noch genau an die Gänsehaut erinnern, heute noch. Mass Effect 2 ist für mich das beste BioWare-Spiel ever, ist für mich auch eines der besten Rollenspiele ever, hat mich komplett begeistert und profitiert vielleicht auch davon, dass ich es seitdem nicht mehr gespielt habe. Weiß ich halt nicht.
Same.
Ja.
Also ich habe es ein bisschen gespielt, weil ich hatte mal mit Dani zusammen Mass Effect 1 nochmal durchgespielt. Mhm. Und ich habe ja privat sogar Mass Effect 1 mal auf Renegade komplett durchgespielt. Und dann Mass Effect 2 haben wir, glaube ich, auch dann nochmal angefangen, aber nicht sonderlich weit. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel, Dani liebt diese Reihe auch über alles und hat neulich nochmal alle Teile gespielt und auch den dritten mit allen DLCs und hatte dann mit diesem Abstand auch einen viel besseren Eindruck vom dritten Teil zum Beispiel, der bei mir im Nachhinein so ein bisschen Mass Effect beschmutzt hat in der Wahrnehmung. Und deswegen ist die Reihenfolge bei mir wirklich so von 1, 2, 3, was so Beliebtheit angeht, aber bei 1 halt vor allem, weil ich die Geschichte... Ach, du machst 1 lieber als 2? Naja, es ist schwierig. Ich finde die Geschichte halt so extrem rund und dieser Aufbau des Universums ist so wahnsinnig gut gelungen. Das finde ich so, da gibt es kaum was anderes, auf das ich zeigen kann im Videospielbereich, wo aus dem Nichts dieses unheimlich faszinierende Universum gehoben wurde. Und absolut. Mass Effect 2 ist aber spielerisch ein so krasser Fortschritt.
So unglaublich viel besser.
Ja, ja.
Also, auch wenn man mal vom unmittelbaren Gameplay weggeht, auf die, so ein bisschen auf die Struktur des Spiels, der Marco ist nicht mehr da. Das ist so essentiell wichtig für dieses Spiel. Du hast in Mass Effect 1 so unfassbar viel Zeit damit verbracht, über zufallsgenerierte, endlose, braune Weiten zu fahren, um dort das eine X zu finden. Und das gibt's ja nicht mehr in Mass Effect 2, sondern das Gainsdorf, was immer noch Busy Work ist, aber so unglaublich viel weniger Zeit einnimmt.
Wobei in meiner Spielerfahrung das auch im ersten Teil nicht viel Zeit eingenommen hat, weil das meiste davon ist optional. Sicher? Ja, ja, ja. Du musst nicht viel rumfahren in Mass Effect 1.
Naja.
Das ist verhältnismäßig wenig.
Also wenn du die Hauptstory machst, klar, aber wenn du mit der Welt interagierst und die Nebengeschichten, die
fühlen so dich viele, eigentlich... Das ist ja auch so ein Problem, was Mass Effect 1. So viele krasse Nebengeschichten gibt es ja nicht. Also,
nee, genau, aber wenn es sie gibt, dann führen sie dich halt auf einen anderen Planeten, wo du dann mit einem Marco das eine X anfahren musst, was irgendwo auf dem Planeten ist.
Aber du musst nur wirklich viel rumfahren, wenn du auch viel von dem optionalen Visiver-Kram machen musst.
Das und zählt für mich dazu.
Wenn du halt die Story einfach nur spielen willst, dann ist das egal.
Ja. Insgesamt. Ich weiß nicht, ob es egal bezeichnet
wird. Nee, das stimmt.
Aber
schon
weniger
nicht,
wichtig.
Weil es gibt ja auch Story-Missionen, wo du mit Mecca unterwegs bist.
Ich hab den Namen vergessen. Noferia? Sofia?
Ja, ich war auch gerade so.
Heißt das? Feria? Nino? Weiß es nicht. Ich
jetzt auch gar nicht ein. Aber ja, Mass Effect 2 ist ein super Spiel. Ich müsste es nochmal spielen.
Ich hab. Wo bleibt das fucking Remake, das Remaster? Das kann doch nicht sein. Ich habe mir gestern, Tom, hör mir mal kurz zu. Jetzt setz dich mal hin. Ich habe mir vorgestern motherfucking Voodoo Vince Remastered gekauft. Wie kann es sein, dass ich mir motherfucking Voodoo Vince Remastered kaufen kann auf der Xbox One, aber nicht Mass Effect?
Ich weiß nicht mal, was das ist.
Voodoo Vince ist ein 3D-Jump'n'Run mit Kampfeinlagen, was so ein bisschen so ein Kult Fan.
Voodoo Vince, hast du noch nie gehört?
Spielen wir mal bei Time to 3.
Ja, sehr gern.
Das wollte ich immer mal spielen, hab's dann auch gespielt und es ist ganz cool. Ja, aber das hat ein Remaster. Weißt du, was kein Remaster hat? Es ist ein Mass Effect. Weißt du, was ein Remaster hat? Hier, wie, nicht Sphinx. Eines dieser komischen Sphinx, so ein ähnliches Spiel wie Sphinx. Oh, ich habe den Namen vergessen. Eines dieser.
Achso, ich weiß, was du meinst.
Random 3D-Jump-Runs.
Legend of Kai.
Ja, was? Warum hat Legend of Kai einen Remaster und nicht Mass Effect? Das ist doch falsch.
Weil Andromeda gefloppt ist.
Wie kann EA jede dumme Entscheidung machen, die sie eben, das bringt Geld, das machen wir jetzt. Aber kein Mass Effect Remaster. Das macht mich fertig, Tom. Es ist das Anti-Skyrim. Ihr müsst doch was daraus machen. Das macht mich wütend.
Das ist wirklich das Anti-Skyrim.
Oh.
Ja, es ist so ein Ding, das liegt bei EA daran, dass die klar damit Geld machen könnten, aber nicht genug.
EA das ist doch Blödsinn!
Nein, es ist, so funktioniert
für
das.
Für so viel Geld
so
machen.
So funktioniert das wirklich bei diesen großen Firmen. Wenn die was machen könnten, was so ein bisschen Geld bringt, dann, nee, das ist dann schon wieder den Aufwand nicht wert, so nach dem Motto, die machen dann
so gering.
Die großen Investitionen.
Ich glaube, jeder, der damals Mass Effect gekauft, gespielt hat, wird es nochmal kaufen.
Ich glaube auch, sie so unterschätzen es. Ich glaube auch, dass sie es unterschätzen. Aber sie haben ja mal diese Sie haben ja mal diese Linie gefahren, wir machen keine Remaster-Kram oder zumindest nicht so viel. Ja. Und irgendwann wurde ja mal gesagt, naja, vielleicht doch. So, also da, es gab mal diesen Moment, ich weiß nicht mehr, was da rauskam an den News, wo alle dachten, jetzt kommt Mass Effect Remaster. Und dann kam es nie.
Ja.
Und ich glaube, das liegt halt an Andromeda.
Das war so
sie werden es halt machen, wenn das nächste Mass Effect ansteht. Und es dauert noch ein paar Jahre.
Ach, das kostet mich an.
Also wahrscheinlich PlayStation 5 und Xbox One X 2 oder wie
auch immer. Ich könnte es halt auf dem PC spielen, aber ich hoffe mir halt von einem Remaster in dem Fall auch, dass es ein bisschen was am Spielmechanischen ändert. Also das ist mal.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn es remastered wird, dann ist es höhere Auflösung und fertig.
Ja, die Fahrphysik von Marco Coins, man mal drüber nachdenken. Weißt du, einfach, dass man vielleicht den Haken bei steuert sich wie die allerletzte Scheiße, dass man den wegmacht. Dann wäre ich schon zufrieden. Ja, mein Gott, hatte ich
das man schon. Man macht gespeichert. Einfach No-Clip an, hat schon.
Also ich glaube halt, das wäre, jetzt wo es so lange her ist, ein Traum wäre halt wirklich, dass man die Gameplay-Engine von Mass Effect 2 rückwirkend in Mass Effect 1 einbaut. Und das wäre halt richtig Arbeit und man müsste vermutlich
also, Level-Design ändern. So also dann kommst du schon in die Richtung, wo du ein Remake machst aus Mass Effect 1.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
das
wäre so ein richtiges halt Remake von Mass Effect 1, finde ich auch.
Das wäre mein Traum, weil ich finde halt Mass Effect 1, ich habe halt nicht wirklich Lust, das nochmal zu spielen, weil ich halt weiß, dass es sich nicht gut spielt. Okay. Und ich habe halt die 360-Version nochmal eingeworfen, weil die ja auch rückwärtskompatibel ist, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und das ist halt heute,
fand ja, ich echt. Also auf der 360 finde ich es zudem auch noch ein bisschen hässlicher, weil es ja so ja, wirklich schlechtere Texturen hat als auf dem PC. Und ich kenne es nur auf dem PC. Und da fand ich es jetzt auch nie so krass schlimm. Also ich habe es immer mit Pistolen gespielt und ziehst halt auf die Gegner und dann. Also, es ist halt nichts Besonderes so.
Ja, ich kann mich halt
so geht's, da geht es mir genauso wie mit Alpha Protocol, wo du auch so, ja, das ist so, aber es ist nicht so, dass es mich so aktiv abstößt.
Ich kann mich da halt noch sehr konkret an die Maschinengewehre erinnern, die diesen Kreis haben, der genauso groß wie der ganze Bildschirm war.
Ja, ja, ja.
Und dann schießt du halt drauf und gehst kurz den Kaffee machen und dann kommst du wieder und hoffst, dass du einen Gegner getroffen hast.
Genau.
Das ist halt kein gutes Gameplay. Deswegen werde ich auch immer so ein bisschen nervös, wenn ich Leute darüber reden höre, dass ja die Rollenspielelemente weggegangen sind oder dass es weniger Rollenspiel wäre in Mass Effect 2. Das finde ich nicht. Es ist einfach ein besseres Rollenspiel als in Mass Effect 1, weil es sich besser spielt. Ich finde, ein Rollenspiel sollte sich nicht dadurch auszeichnen, dass es sich schlecht spielt.
Nee, das wird doch damit aber nicht gemeint. Du hast doch auch viel mehr verschiedene Items und Ausrüstungs-Stat-Kram und sowas, oder nicht?
Ich weiß halt, ich glaube nicht, dass man mehr Stat-Kram hat. Ich glaube, dass du mehr im Inventar Zeit verbringst, weil das Menüsystem viel
ich glaube, es gab auch mehr, auf das man achten musste.
Aber du hast halt eigentlich immer die beste Waffe, die den meisten Schaden ausgerüstet. Das war's. Und das machst du eigentlich in Mass Effect 2 auch. Es war halt, wie nennt man's?
Ich fällt den Namen nicht ein. Aber müsste ich jetzt auch noch mal genau nachschauen. Ja. Ist ja auch egal.
Ja.
Okay, das soll es gewesen sein zu Mass Effect 2. Dein Platz 4, mein Platz 4 hatten wir ja jetzt schon.
Meine auch, meiner war nämlich Super Meat Boy.
Ach so, stimmt. Okay.
Dann mache ich meinen 3.
Genau.
Deine 4 auch schon. Was war deine 4?
Meine 4 war Vanquish und meine 3 hatten wir auch schon.
Okay, ja, meine 3 noch nicht.
Nämlich nein.
Also ich habe, ich habe jetzt noch 3.
Ja.
Meine 3 ist.
Eins davon ist Mass Effect.
Nier.
Deine 3 ist.
Ist bei mir auf der 3, genau. Da habe ich viel drüber nachgedacht.
Was ist denn dann deine 2?
Das weißt du nicht? Ich glaube, wenn du deinen Kopf dann wüsstest, würdest du es dir sehr schnell erschließen. Nier ist ein Videospiel, ein JRPG, was entwickelt wurde von Yoko Taro, bla bla bla. ich mag es sehr gern, es ist allerdings spielmechanisch verbesserungswürdig. Es gibt hier zwei Spiele, nämlich Mass Effect 2, was sowohl spielmechanisch als auch erzählerisch über alle Maßen erhaben sind, und ein anderes Spiel, was spielmechanisch so gut ist, dass ich das davor hauen musste. Dass du das immer noch nicht weißt, macht mich gerade nervös, weil ich glaube, dass ich vielleicht den falschen Release-Zeitpunkt gefunden habe. Aber ich habe mich an dem europäischen und nordamerikanischen Release orientiert, nicht am japanischen. Deswegen glaube ich, es ist
im richtigen Jahr. Also ich wüsste immer noch nicht, was es ist. Falls es ein Platinum-Spiel ist, hast du wahrscheinlich den falschen Release.
Damn it.
Weil das hatten wir 2009 schon.
Damn it. Nier ist bei mir auf Platz 2. Das hat einfach verdient, auf Platz 2 zu landen. Ich befördere rückwirkend, lass mich ganz schnell gucken, ich befördere rückwirkend Castlevania Lords of Shadow auf Platz 10. Herzlichen Glückwunsch. Und auf Platz 2
alles andere rückt eins.
Ist bei mir Nier, weil es ist nun mal hervorragend und ich liebe es. Also da war ursprünglich Bayonetta auf Platz 2.
Ja, Bayonetta war, glaube ich, deine 1 in unserem 2009er Cast.
Da haben wir uns dann
das kam orientiert. Für 360, glaube ich, 2009 und für PS3 2010.
Das tut mir sehr leid.
Das ist passiert.
Ja.
Was wollte ich sagen? Genau, Nier. Wir sind bei Nier, eigentlich.
Wo ist es denn bei dir?
Bei mir ist auf der 2.
Ey, bei mir dann auch. Hey,
Glückwunsch. Bei mir ist Nier auch auf der 2.
Was ist denn mal wieder auf der 1?
Bei mir?
Ja, das ist Inferno? Das hat man noch nicht.
lass erstmal über Nier reden.
Ach, endlich.
Ich mag ja Nier auch aus spielerischer Sicht, auch wenn es jetzt, was Third-Person-Combat angeht, jetzt.
Es ist fein.
Genau. Fine. Ist es so okay, zweckmäßig. Aber es hat ja diese Bullet-Hell-Passage schon angefangen. Und das fand ich total super.
Ja.
Auch diese Perspektivänderung, ne? Es ist ja einmal Bullet-Hell aus einer Third-Person, dann Bullet-Hell aus einer Top-Down-Perspektive, weil es dieses Diablo-like-Level gibt und so. Da stecken richtige Ideen drin, auch aus einer spielerischen Sicht. Und es stecken Ideen drin aus einer erzählerischen Sicht und dieses typische Yokotaro-Ding von, er baut eine Welt auf und reißt dann im späteren Verlauf oder bei erneuterem Spielen die Grenzen dieser Welt ein, um darüber hinaus noch ein bisschen was zu erzählen, und hat halt wunderbar realisierte Charaktere. Und wir haben schon sehr oft über Nier geredet, deswegen muss man das gar nicht so ausführlich tun. Soundtrack ist auch über jeden Zweifel erhaben. Ist einfach ein richtig, richtig, richtig tolles Spiel und war 2010 auch mein Überraschungshit des Jahres.
Das ist das Spiel, was ich meinte, dass ich getestet und ein Preview gemacht habe. Das habe ich auf der Gamescom damals gesehen und mit God of War verglichen, weil es auch die Leute mit God of War verglichen haben. War tolles Ding. Ich mag Nier. Nier ist gut.
Nier ist ein tolles Spiel.
Nier ist
gut. Dann ist deine Eins
Mass Effect. Meine Eins, genau, ist Mass Effect 2.
Ist Castlevania jetzt wirklich dein Platz 10?
Ja.
Okay, willst du denn darüber noch kurz was sagen?
Das ist ganz genau, Mass Effect 2 haben wir genug geredet. Das ist für mich besser als Nier auf dieser Liste. Das muss man noch mal ganz kurz festhalten.
Das finde ich auch krass, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe das so, also Nier ist halt dieser Kulte, der dann aber auch selbst sehr viel seiner Liebe natürlich dadurch gewonnen hat, dass niemand darüber redet. Und dann redest du natürlich selbst besonders viel drüber. Dann kommt halt das Sequel und so. Aber wenn jetzt Mass Effect 2 nie ein Sequel bekommen hätte, dann glaubt man mal, dass ich jeden Tag meines Lebens darüber geredet hätte, wie sehr ich Mass Effect 2 liebe. Castlevania Lords of Shadow ist auch so ein Ding, was ich so für unterschätzt halte in meiner Wahrnehmung.
Von mir zum Beispiel.
Ach, du magst du es gar nicht? Weiß ich nicht.
Ich habe mehr wirklich 4-5 Versuche mit Lords of Shadow.
Krass.
Ich hab's immer aus Langeweile abgebrochen.
Ja, es ist halt ein extrem langes Spiel. Dauert irgendwie 20, 25 Stunden oder so. Und hat dann auch ganze Kapitel, wo du dann eine halbe Stunde lang nur ein einziges Rätsel löst. Und das ist dann das Kapitel. Aber
oh, die Rätsel in dem Spiel sind auch so
Weiß ich gar nicht. Also,
wir haben neulich erst wieder eins gehabt, weil Dani das mal auf dem PC wieder gespielt hat. Wo du diese Kreisdinger vor dir hast. So richtig riesige Geräte.
Die du auf diesen Gartenmäßig so, oder?
Nee, nichts mit Garten. Okay, das war einfach so ein riesiges Kreisding, wo du halt Scheiben, die
ach
du
so, ja, es hat es genau, ja.
Und das dauert so lange, überhaupt diese Dinger zu drehen.
Ja. Es hat zu viele dieser, hier hast du jetzt ein Rätsel. Und ja, das hat mit wenig mit zu tun, mit dem Rest des
Spiels. Aber deswegen ist es ja auch nicht
beliebt. Da stimme ich absolut zu. Es hat mehrere Dinge, die ich halt liebe. A, die Geschichte. Ich finde, es ist wirklich gut geschrieben, es ist unglaublich gut inszeniert, es war ein grafischer Oberhammer damals, war in meiner
Wahrnehmung. Ich finde, das sieht immer noch wahnsinnig gut
aus. Auf dem PC, in der Ultimate Edition vor allen Dingen, hohe Auflösung, Wahnsinn. Ich mag den Hauptcharakter total gern, ich mag den Plot total gern, eines der besten ich komme ins Gefängnis, tut mir leid, es hat für mich eines der besten ich wollte sagen, nee, ohne Übertreibung, wenn das würde ich in der Rangliste oben mit reinsetzen, eines der besten Spieleenden aller Zeiten, das kennst du ja auch, oder?
Das kenne ich.
Ja, einen der besten Stinger aller Zeiten. Was da im Sequel möglich sein würde. Oh mein Gott!
Hust.
Ich liebe das über alles. Es hat aber auch, wie ich finde, ein richtig tolles Kampfsystem. Ich mag das mindestens genauso gerne, wenn ich sogar ein bisschen lieber als God of War, wovon es ja sehr offensichtlich inspiriert wird. Es hat aber dann auch diese unglaublich abwechslungsreichen Szenarien. Also da es halt so unglaublich lang ist, du hast in diesen 20, 25 Stunden alle Szenarien, die du dir vorstellen kannst, wirklich, du bist in Fantasiewelten unterwegs, du wirst mal geschrumpft und bist dort in einer Musikbox unterwegs, wo du dann Rätsel lösen musst, innerhalb dieser Musikbox, die währenddessen spielt, was dann quasi so ein Hindernisparcours wird. Es hat ja auch viele Platforming-Passagen, die, finde ich, ganz okay sind. Es hat so Shadow of the Colossus Bosskämpfe, die du beschreitest. Es hat dann aber auch einfach sehr, sehr viele
tolle. Findest du die gut?
Bitte?
Findest du die gut?
Also ich finde die nicht überragend, aber ich fand die sind ja sehr geskriptet. Also es sind ja im Grunde auch Platforming-Passagen, aber weil die
Ich finde halt mit Shadow of the Colossus haben die nur oberflächlich was zu tun.
Wirklich nur, dass du große Wesen bekletterst. Und dass du
wirklich drauf kletterst,
genau. Genau, aber es sind eigentlich keine dynamischen Level oder Gegner oder so. Der Soundtrack ist unfassbar. Ich liebe diesen Soundtrack.
Den mag ich auch,
Über alles. Und Patrick Stewart. Da kommt halt so ein großes Ganzes bei raus, dass ich tatsächlich auch danach, ich habe es glaube ich dreimal durchgespielt bis heute, aber es gibt auch immer diese Passagen, wo ich halt denke, ja, okay, I know, I get it.
Gehört der Anfang zufällig dazu?
Ich glaube nicht, nee, weil ich kann mich nur, also der Anfang hat ja die Regenpassage, was kommt denn danach? Dann reitest du.
Du bist halt in dem Wald, genau, du reitest auf diesen Walks, dann bist du in so einem Tempel und triffst diesen Pan.
Oh, das ist aber so gut designt.
Ja, das stimmt schon. Hier, also wie gesagt, bei der Präsentation will ich hier gar nicht widersprechen. Ja. Ich fand das nur so, also
es bleibt sehr gehäbig, das ganze Spiel über.
Was ist denn das deutsche Wort für derivative?
Also du willst ja sagen, dass es sich zu oft erzählt, dass es dazu oft das Gleiche erzählt?
Nee, das ist einfach Spiel aus spielmechanischer Sicht. Das ist so, also ich habe da total so God of War-artige Action-Adventures drin gesehen,
ja.
Ohne irgendwie einen Funken, wo ich mich jetzt dran hätte halten können, außerhalb der Präsentation. Und das, was du jetzt gesagt hast mit der Musikbox und das, finde ich, klingt super interessant.
Ja.
Davon habe ich halt nie was gesehen, weil ich es nie so weit gespielt habe. Ja, ja. Vielleicht müsste ich mir mal einen Speicherstand holen, der schon 5 Stunden drin ist.
Es war immer so ein Ding, was ich für Time to 3 im Kopf hatte, schon immer.
Da musst du den Anfang
spielen. Sehr lang. Ja, ich kann es ganz komplett spielen. Also,
ja, es ist wirklich
das,
sehr lang.
Spielt das und dann guckt euch den coolen Stinger an und dann seid damit glücklich, dass das Spiel so eine runde Erfahrung hat und gar keinen Secrets bekommen hat.
Wobei ja Mirror of Fate als Zwischenkapitel, genau, ist ja noch ganz gut.
Das habe ich damals noch im 3DS gespielt. Ich glaube, es hat auch einen PC-Port bekommen.
Ja, das hat auch einen, also damals einen Konsolen-Port bekommen für PS3 und so. Ich weiß gar nicht, ob es das für PS4 gibt. Ich glaube nicht. Und das war ein klassisches Metroidvania-Style Castlevania, nur mit einem stärkeren Kampffokus.
Und keine gute Grafik. Das war so ein ganz, dachte diesen 3D-Stil übernommen in diesen 2D-Optik. Auf dem 3DS sah das nicht besonders gut aus.
Ich fand, das sah auf dem 3DS noch ganz okay aus, aber es hatte eine schlechte Framerate. Das lief nicht richtig flüssig. Und das ist dann halt gefixt worden, logischerweise. Und es gab noch ein paar spielerische Verbesserungen in der Konsolenversion.
Es hat eine ganz coole Geschichte auch mit
Alucard, die
da dazu kommt. Dieser Puppenspieler als Gegner war ganz cool.
Ja.
Aber es wird halt, ist halt ganz viel Setup für 2, was ja einfach da komplett, ist einfach komplett verkackt.
Was super was bedauerlich ist, ich habe neulich noch mal richtig viele Ausschnitte gesehen aus Lords of Shadow 2, weil es gibt eine Retrospektive zu Castlevania auf GameSpot.
Oh.
Die fand ich ganz schön, die geht 50 Minuten. Ein paar Sachen habe ich da aber geskippt, weil ich zum Beispiel sowas wie Rondo of Blood oder Symphony of the Night auch noch selbst spielen will.
Hast du auch nie gespielt?
Nee, also ich glaube, Symphony of the Night habe
ich
vielleicht mal angeworfen oder so.
Die letzten Tage nur aus Zeitmangel nicht geschafft, die PS4-Version zu kaufen.
Ja, aber Rondo of Blood will ich auf jeden Fall noch spielen, weil das ist ja nicht Metroidvania, das ist ja klassisches. Und ich habe ja Castlevania. Ich habe ja Castlevania 1 durchgespielt und ich habe Super Castlevania durchgespielt und die mag ich ja voll gern. Und auch hier dieses Curse of the Moon, jetzt Bloodstained, was sich ja daran orientiert, mag ich auch voll gern. Und ja, sowas wie Symphony of the Night, dem will ich halt nochmal eine richtige, faire Chance geben. Weil meine einzige Berührung damit ist Dawn of Sorrow gewesen auf dem DS.
Okay.
Und das mochte ich damals nicht so. Nee, das ist kein Symphony of the Night Port, aber das Spiel hat dieses gleiche Spielprinzip.
Okay.
Es gibt ja irgendwie 5, 6 Spiele, die.
Das ist so, aber es ist ja auch so ein bisschen der Mitbegründer dieses Genres, ne? Symphony of Night? Symphony of the Night?
Ich meine. Naja, es ist. Ich finde das immer ein bisschen
schwierig. Ich glaube, daher kommt der Name.
Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil Super Metroid hat einfach dieses Genre erfunden.
Eigentlich schon.
Und Castlevania hat es dann halt adaptiert.
Ja,
und aus irgendeinem Grund sagen wir inzwischen Metroidvania. Eigentlich müssten wir sagen Metroid-Klone.
Stimmt,
Also vielleicht, weil diese Nahkampfmechanik oder vielleicht hat es auch beim Map-System noch bestimmte Sachen eingeführt.
Ja, das weiß ich alles nicht.
Das weiß
aber ich glaube, du hast schon recht, dass spätestens Super Metroid sehr konkret bereits dieses Spiel war. Aber als jemand, der halt das Genre sehr, sehr gerne mag, vor allen Dingen, wenn es mit Nahkampf kombiniert ist, ist es eigentlich inakzeptabel.
Ich glaube, das ist halt das Besondere.
Dass ich Symphony of the Night
nicht spiele. Symphony of the Night dieses Nahkampfsystem
ja.
und Rollenspiel ist. Ne?
Ja, ja, genau.
Aber das ist ja Super Metroid dann in der Form nicht. Okay.
Das haben wir ein paar 10.
Jetzt haben wir sehr lange über Castlevania geredet. Mein Platz 1, weißt du es immer noch nicht?
Ich muss ein Nintendo-Spiel sein, wahrscheinlich, ne?
Ja.
Kam da irgendein Zelda raus?
Nee.
Kam da Mario raus?
Ja.
Dann ist es Mario Galaxy 2.
Richtig.
Ja, okay.
Es ist Super Mario Galaxy 2.
Das ich nie richtig gespielt habe, tatsächlich.
Ah, das ist ja schade. Aber ich meine, du sagtest ja auch schon beim letzten Mal bei Galaxy 1, dass 3D-Plattformer einfach jetzt nicht so.
Genau, aber obwohl ich Galaxy auch sehr gerne mag, ne? Das muss man dazu sagen.
Ja, und Odyssey hat ja auch Spaß gemacht.
Odyssey hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, genau. Es kam dann leider nie in die Stratosphären.
Oh, sehr gut.
Wie bei dir.
Ja, bei mir ist es auch auf jeden Fall in die Stratosphäre gelangt und weiter darüber hinaus, weil Galaxy 1 hat mich ja schon begeistert wie sonst nichts. Und Galaxy 2 war so ein Ding, wo ich von vielen Leuten so gehört habe, jetzt macht Nintendo so ein normales Sequel.
Ja.
Und ich dachte mir nur so, halt ins Maul.
halt ins Maul.
Galaxy 1 ist so ein großartiges Spiel, wo noch offensichtlich so viel drinsteckte, und das hat Nintendo bewiesen mit Galaxy 2, weil da einfach noch so viele Ideen ausgepackt wurden für dieses Szenario, in dem Galaxy spielt. Und du zwar sagen kannst, ja, es ist im Wesentlichen noch mal das gleiche Spiel mit noch mehr Leveln und mit Yoshi jetzt dabei und ein paar neuen Gameplay-Ideen und dann eben einfach noch mal sehr viel mehr Spiel. Mhm. Und das fand ich so großartig.
Ja.
Ich finde, Super Mario Galaxy 2 ist insgesamt sogar ein bisschen besser als der erste Teil.
Das höre ich auch sehr oft. Ja.
Das sage ich allerdings aus der Erinnerung heraus, weil sowohl Galaxy 1 als auch 2 habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr ausführlich gespielt. Und habe gestern halt mir noch mal ein bisschen Gameplay angeschaut, bevor wir diesen Podcast hier gemacht haben, und mir noch mal die Musik angehört und dachte so, oh Gott, ich will das eigentlich sofort spielen. Und hätte ich gestern, ich habe so festgestellt, ich habe zu Hause nur meine Remote liegen, alle meine Nunchucks liegen hier im Büro verteilt.
Ja, ganz kann ich empfehlen. Ich habe mir damals ja auch die ersten beiden Teile zusammen gekauft. Oder ich habe mir, weil ich auch die zusammen gekauft habe, ich habe die auf jeden Fall beide gekauft.
Ja.
Dann nur den ersten Teil gespielt, aus Zeitmangel. Es war, wie gesagt, kein Desinteresse. Aber ich habe mir dann Galaxy 2 noch mal auf dem Emulator angeworfen. Ja. Und das halt mit einem Controller zu spielen, wo du, weil du kannst halt alle diese Features auch an einem Controller zuweisen. Das Wagging,
genau.
Das ist überragend. Auch das, und das profitiert so unglaublich von dieser Auflösung. Das sieht ja so gut aus.
Und das sah schon auf der Wii so gut aus. Ja. Das ist ja das Krasse an den Galaxy-Spielen gewesen. Dadurch, dass die so relativ kleine Welten rendern, ne? Weil du hast halt das Weltall im Hintergrund und ansonsten diese kleinen Mini-Planeten, um die du halt rum gravitierst. Und das hat ihnen erlaubt, da sehr viel Detail reinzustecken. Und ich finde halt immer noch, wenn du dir so ein, das ist mir gestern beim Gameplay nochmal aufgefallen, wenn du an so einen Stern rankommst, die Sterne sehen so lecker aus. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ja, jetzt
zu Weihnachten mach ich ein paar Kekse.
Ja, genau, so ein paar
Sterne sehen so lecker aus.
Ist wirklich so, weil die so eine komische Textur oder so einen Shader haben.
Ja, ich weiß mal, was du meinst. Das macht Nintendo immer sehr gut.
Dann kommt halt dieser unfassbar tolle Soundtrack dazu. Ich habe mir gestern noch mal das Theme angehört, einmal von der Throwback Galaxy, was einfach ein Super Mario 64 Level ist, das sie hier noch mal remaked haben in Galaxy 2. Und von Bowser's Lair, was ein super orchestraler Remix ist, dieser, ja, so bedrohliche Musik ist ja schon falsch. Das ist ja diese groovy Bedrohlichkeit, ne, was ja Nintendo gerne macht.
So viele gute Wortneuschöpfungen, die du heute hier bietest.
Weil du schon merkst, okay, das ist irgendwie, das passt zu Bowser und das ist böse und aber eine Art von böse, wo derjenige Spaß dran hat. Mhm. So. Und das kommt da auch so wahnsinnig gut rüber. Die Galaxy-Spiele sind bei mir ganz, ganz weit oben, alle beide. Nicht nur beim jetzt 2010 und 2007, als Galaxy 1 rauskam, sondern einfach insgesamt. Das ist genau mein Ding. Und seit Galaxy 2 gab es auch nicht noch mal ein 3D-Mario, was mich so sehr begeistert hat. Ich mag 3D-World super gerne und auch diesen Big Band-Jazz-Anstrich. Und ich mag auch Odyssey super gerne, aber 3D-World glaube ich noch mal ein bisschen mehr und Galaxy dann noch mal deutlich mehr. Mhm.
Ich möchte offiziell hiermit beantragen, dass wir rumgravitieren als Definition dafür nehmen, wenn jemand einfach sich gehen lässt und den ganzen Tag nur abhängt, dass er den ganzen Tag nichts anderes macht, einfach nur so ein bisschen rumgravitieren.
Ja, ja.
Er lässt halt die Gravitation sich
wirken,
wirken und das war's. Offiziell möchte ich hier, wie macht man das, lieber Duden? Ist das offiziell jetzt, dass ich das eingereicht habe? Das
müssen wir, glaube ich, einen Brief
rumgravitieren.
Schicken.
Ohne Witz, hier, wie heißen die Rausgeber von der Jugendsprache? Irgendwas mit Scheid.
Oh, das Langscheid.
Das sind ja die unfassbar krassen Opportunisten. Dieses ganze Jugendsprache-Scheiß ist ja kompletter Schwachsinn einfach nur, was sie sich komplett aus dem Hintern ziehen. Wenn wir mit 2.000-3.000 Leuten sagen würden, Herr Langscheid, glauben Sie mir, rumgravitieren, das sagen heute alle Kinder, ist das sofort in der nächsten.
Dann ist aber schwierig, dass das hier im Patreon-Cast ist, weil das hören ja nur 400 Leute oder so.
Ich glaube, das könnte schon reichen. Ich glaube, wenn mehr als zwei Leute sagen Langscheid, dann sagen, was? Aufmerksamkeit? Das könnte passieren.
Okay, vielleicht kriegen wir es hin. Nun gut, das waren unsere beiden Listen.
Wir machen noch mal schnell die 10er Reihenfolge, die wir hatten. Zuerst.
Ach so, genau.
Das werde ich auch noch mal sagen. Also, bei mir war, ohne jetzt die Nummer zu sagen, einfach nur von 10 zu 1, Castlevania, Lords of Shadow. Warum lachst du? Ich verstehe das nicht.
Nein,
okay. Castlevania, Lords of Shadow. 999, Resonance of Fate, Deadly Premonition, Limbo, Vanquish, Alan Wake, Super Meat Boy, Nier, Mass Effect 2.
Okay, und bei mir war es Donkey Kong Country Returns, Super Meat Boy, StarCraft 2, Wings of Liberty, Blur, Red Dead Redemption, Mass Effect 2, Vanquish, 999, Nier und Super Mario Galaxy 2.
Eine kurze Liste an Spielen, die ich gerne in diesem Spiel in dieser Liste gehabt hätte, aber wo kein Platz für war, leider Gottes. Wirklich, das sind alle Spiele, die ich gut finde, die ich gerne in so eine Liste gehabt
hätte. Lass mich kurz was dann zu jedem Spiel sagen.
Darksiders.
Wäre bei mir nicht so weit oben.
Silent Hill Shattered Memories.
Oh, muss ich noch spielen.
Bioshock 2. Mm-mm. Red Dead Redemption.
Ja, gut, habe ich
jetzt. God of War 3 habe ich
ja,
auch.
Ja, genau, ist auch so.
Just Cause 2.
Aha, oh, super Spiel.
Blur, vielleicht kennst du das. Mhm. Metal Gear Solid Peace Walker. Halo Reach.
Oh ja, Halo Reach mag ich auch sehr gern.
Enslaved.
Enslaved mag ich auch sehr gern. Aber das ist so ein Spiel, ich glaube, das hätte profitiert davon, das wirklich nochmal zu spielen. Weil so viel habe ich wieder vergessen von diesem Titel.
Ultimate Ninja Storm 2.
Sehr gut.
Assassin's Creed Brotherhood.
Ja.
Need for Speed Hot Pursuit.
Brotherhood ist richtig gut.
Das ist besser als 2. Ist das beste Assassin's Creed?
Ja.
Ja,
der beste
ja,
ist
ja, nee. Heutzutage gibt es so viele und so und Origins und so. Ja, nee, ist aber ein sehr gutes
Assassin's Creed. Es ist ein sehr gutes Assassin's Creed. Es hat so einen schönen, ehrlich, cartoonigen Bösewicht mit
der Herr Borgia.
Cesare.
Nee, heißt der Borgia?
Borgia, doch, ja.
Heißt der Borgia? So. Ich glaube schon.
Ja, irgendwie so. Cesare Borgia, ich glaube schon.
Ja.
Ja, aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das habe ich ja auch vor ein paar Jahren zum letzten Mal durchgespielt und nochmal festgestellt. Das macht immer noch Spaß. Ja, bei God of War möchte ich Ghost of Sparta hinzufügen auf der PSP. Was bei mir damals mehr Eindruck, also naja, mehr Eindruck ist vielleicht falsch, aber auf jeden Fall, was ich als insgesamt besseres Spiel empfunden habe als God of War 3.
Das ging mir damals auf keinen Fall so, weil ich damals noch 3 sehr mochte. Das ging erst, hat erst mit der Zeit gedauert, dass ich es weniger mochte. Aber ich weiß noch, wie überrascht ich war, weil Chain of Olympus sehr bla ist und finde ich so ein bisschen so, ja, hast du gespielt, vergessen. Und Ghost of Sparta ist dann ist ein sehr, 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 sehr krasser Anstieg im Vergleich zu Chain of Memories. Und ich weiß noch, dass das mir sehr konkret im Kopf geblieben ist. Wollte ich auch immer noch mal spielen. Es hat dann auch so ein sehr viel, es wirkt sehr viel wichtiger mit seiner ganzen Bruder-Story und so. Ja. Sehr viel mehr
Relevanz. Ich möchte auch noch ein paar Spiele erwähnen. Scott Pilgrim vs. The World, The Game, gibt es heute leider nicht mehr. Muss man sich, wenn man es überhaupt spielen will, irgendwie über Emulationen besorgen. Leider, ist wirklich eine Tragödie. Habe ich damals vor dem Film gespielt. Ich glaube, das Spiel war der Grund, weshalb ich Scott Pilgrim-Fan wurde. was ich witzig finde. Tatsunoko vs. Capcom als random Prügelspiel, um mal hier eins genannt zu haben. Tatsunoko kennt kein Schwein, aber diese Serien, die dagegen Capcom-Figuren prügeln, das ist sehr, sehr lustig. Pokémon Heart Gold und Soul Silver spiele ich ja gerade mit, also gerade ist übertrieben. Habe ich vor einer Weile mal gespielt mit Mats auf Time to 3 und da festgestellt, wie toll diese Remakes tatsächlich sind. Alpha Protocol als kleiner Underdog, spielerisch viele, viele Probleme, aber erzählerisch und vor allem, was so Story-Stränge angeht, wie du diese Story manipulieren kannst, ist es richtig vorbildlich. Costume Quest als kleiner Geheimtipp, weil das ist ein unheimlich charmantes Spiel. Also Costume Quest ist wirklich so ein Ding gewesen, da sitze ich die ganze Zeit mit dem Lächeln davor, weil es so unheimlich süß ist. Und 3D. Game Heroes als Zelda-Hommage.
Vom Software, oder?
Ja, als Publisher. Ja.
Ach, wer hat das mal gemacht? Das war auch so ein, was irgendwas.
Nee, war das nicht einfach Atlas? Oder waren Atlas auch nur
Publisher? Oh, ich weiß es auch nicht mehr. Ich meine, da war irgend so ein Publisher, wo irgendein Entwickler
war. Oh, es kann sein, dass das die Bravely Default-Macher waren?
Ja, ich glaube schon.
Da klingelt gerade irgendwas. Bin ich mir aber nicht 100% sicher. Und eine Erwähnung, ich habe selbst noch nicht gespielt, aber weiß, dass ich, wenn ich es spiele, das höchstwahrscheinlich oder zumindest eine gute Chance hat, auf diese Liste zu kommen, nämlich Miles Edgeworth Investigations.
Ja, ja, da war ich überrascht, dass kein Ace Attorney dabei war, weil da sind ja schon 1-2 released worden im Jahr, oder?
Nee, das waren alles die WiiWare-Releases.
Ach so, okay.
Und wo ich dachte, dass das bei dir zumindest in den Honorable Mentions noch auftaucht, wäre Majin in the Forsaken Kingdom.
Ja, das ist einfach, das Spiel ist nicht gut genug. Ich mag das sehr. Ich mag das sehr. Aber ich mag das vor allen Dingen aufgrund seiner Stimmung und seiner Grafik. Ansonsten ist das sehr bla. Das ist ziemlich, das habe ich auch noch mal gemerkt. Ich habe es noch mal mit Mats vor 4 Jahren oder so bei Time to 3 gespielt für ein paar Folgen. Und es ist einfach spielerisch ein bisschen zu bla. Aber das stimmt, bei Honorable Mentions hätte man es zumindest noch reinhauen können.
Auch von mir noch eine Honorable Mention an Kingdom Hearts Birth by Sleep.
Unbedingt. ebenfalls haben wir die große Trilogie nicht erwähnt, nämlich Heavy Rain, Dungeons Inferno, Final Fantasy 13. Für mich 3 Spiele, die jeweils das Jahr gezeichnet haben. Das Heavy Rain und
Final Fantasy. Dungeons Inferno damit reinzählt, finde ich irgendwie weird.
Ja, also ich sind einfach bei alles 3 so Spiele, wo ich so drauflege, what were you thinking?
Ja, aber ich finde,
ja, also
von allen 3 würde ich Dungeons Inferno noch am ehesten spielen.
Das mag ich sehr. Also 13, es ist völlig verrückt für mich, dass Heavy Rain und Final Fantasy 13 im gleichen Jahr erschienen. Schwer vorstellbar.
Ja. Ich finde es sehr witzig, bei mir ist ja aufgezeichnet, wie ich Final Fantasy 13 damals fand. Und ich habe.
Hey, wie aufgezeichnet?
Bitte?
Wie aufgezeichnet?
Im Random Encounter zum Teil. Weil das,
oh, einfach das muss ich da mal anhören. Ist.
Aber auch auf meinem alten Blog, Tom's Gaming Blog, aber da ist ja alles nicht mehr öffentlich, also da gibt es nur einen Post, der weiterverlinkt und das war's. Aber habe ich neulich nochmal in die alten Texte reingeguckt und es ist halt so witzig, wie ich, glaube ich, nach 20 Stunden oder so das erste Mal über Final Fantasy 13 geschrieben habe und so gesagt habe, ja, ich bin so dabei und ich mag das noch alles und ich weiß halt heute, wie sehr ich es mögen wollte.
Ja, voll.
Und mir auch so. Wie das dann so nach und nach kam, diese Realisierung, es ist ja alles gar nicht so gut.
Bei mir hat halt geholfen, dass ich mir vorher den Walkthrough da mitgekauft habe, weil der das so verdeutlicht hat. Dieser kleine Robin, der mit seinem Walkthrough daneben sitzt, immer wieder guckt, warum habe ich den?
Soll ich damit?
Gibt es den? Ja. Das hat das halt immer noch mal so auf die Spitze getrieben, weil du dann ja die ganzen Karten als ganze Karte einfach hattest und auf einer Seite gesehen hast. Das hier, warte mal.
Ja.
Ich kenne ein Problem.
Es ist halt wirklich ein krasses Jahr gewesen, um es in Perspektive zu setzen. Es kamen auch so Sachen raus wie Mafia 2, wie Civ 5, Fallout New Vegas haben wir gar nicht erwähnt, habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel selbst gespielt. Auf jeden Fall eine Honorable Mention, Dragon Age Origins Awakening, das Add-on und Metro 2033. Mag ich nämlich sehr gern.
Ah, Metro habe ich gar nicht mitbekommen, aber da wäre auch eher Last Light für mich das gewesen, was hier.
Kann ich verstehen.
Ja.
Okay, das soll es gewesen sein für diesen Podcast zu unseren Spielen des Jahres 2010. Ihr könnt uns ja gerne mitteilen, wie es bei euch ausgesehen hätte, zumindest mit den oberen Plätzen. Ihr müsst ja nicht gleich eine ganze Top 10 machen oder so. Oder ob ihr bestimmte Entscheidungen von uns so gar nicht nachvollziehen könnt. Zum Beispiel, dass Nier nur auf der 2 ist und nicht auf der 1.
Bei uns beiden, das ist wirklich ein
Skandal. Bei dir war es mal auf der 3, Robin.
Nein, wofür redest du?
Ein Spiel von 2009 war vor Nier.
Ja. Es ist tragisch. Der Robin ist nicht mehr das, was er hat. Seine Fake-Outrage wegen Nier Automata, wo er sagt, geil! Also, positiver Outrage.
Ich wollte gerade sagen.
War halt gefaked. Also, war alles nur Mass Effect 3 ist mein Lieblingsspiel eigentlich. Jetzt gebe ich dazu.
Ach, okay. Ja, dann
kennt ihr Andromeda?
Erwarte ich eine entsprechende Reaktion zur Rückkehr von Mass Effect?
Also, ich mach einen Livestream zu Anthem, wo ich den ganzen Tag rumschreie.
Oh ja.
Da hat jemand geredet!
Anthem, ne? Naja, gut. Lass uns nicht damit anfangen. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal verquatscht in diesem Podcast. Das soll es, wie gesagt, gewesen sein. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich wollte gerade noch mal auf Patreon hinweisen, was ja Quatsch ist, weil ihr hört das ja.
Bezahlt uns mehr! Ab jetzt gibt es die nur noch für 35 Dollar Unterstützer. Der Tom braucht mehr Geld. Tom hat Hunger.
Bis in 2 Wochen.